Officials say the group called itself Heaven's Gate and had apparently prepared carefully for the suicides.
Last chance to evacuate planet Earth before it is recycled.
I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn.
Sekta. Der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.
Now we're looking to the key that is within every heart and breast. That eye, thought that came from the earth of earth.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich wie jedes Mal, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser neuen Folge. Diese Folge ist eine Crossover-Folge mit Ralf vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Wir beide haben uns mit den Amish beschäftigt, jeder so seinen Teil vorbereitet und dann das zusammengetragen in einem Gespräch, das ihr gleich hören werdet. Eine sehr interessante Folge fand ich. Ich fand die Auseinandersetzung mit den Amish sehr cool, sehr spannend und natürlich die Zusammenarbeit mit Ralf, wie immer. Ihr kennt ihn schon aus zwei anderen Folgen. Wir haben einmal was zum Santa Muerte-Kult gemacht und einmal etwas zum Populismus, Trump, die Trump-Sekte. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ralfs Podcast Déjà-vu-Geschichte findet ihr unten in den Shownotes. Wenn ihr den nicht eh schon abonniert habt, dann ist es jetzt an der Zeit, genau das zu tun. Bevor wir ins Gespräch reingehen, noch ein kurzer Hinweis. Am Ende der Folge wird es eine Verlosung geben. Ich habe dankenswerterweise drei Bücher zur Verfügung gestellt bekommen von Adrian Langenscheid. True Crime Germany 3, Band 3. Wenn ihr euch erinnert, vor einiger Zeit hatte ich für True Crime Finnland einen Beitrag verfasst über die Orkerblom-Bewegung. Das war dann auch eine Folge hier im Podcast. Jetzt gibt es True Crime Germany Band 3 und den gibt es am Ende zu gewinnen. Aber dazu mehr am Ende der Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Ralf und mir zu den Amish.
Ja, hallo Fabian. Schön, dass wir heute wieder mal zusammenkommen, wenn auch ein bisschen mit nicht Corona, aber doch erkältungsbedingter Verzögerung.
Ja, danke Ralf. Hi. Schön. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns mal wieder treffen online.
Ja, irgendwie mit dem Offline, das verzögert und verzögert sich. Ne? Also
inzwischen, ja, das Bierchen kommt irgendwann noch.
Ne? Irgendwann. Inzwischen ist dann auch das Schwäbische wieder ein bisschen weiter von mir weg, als es noch von München aus war, aber ich glaube, wir schaffen das trotzdem. Das
ja, wir kriegen es trotzdem hin. Ja, ich freue mich auch total, genau, dass wir jetzt dieses Crossover mal wieder zusammen hinkriegen.
Ja, und ich finde auch, dadurch, dass es sich immer so ein bisschen verzögert hat, habe ich auch schon viel Zeit mit dem Thema verbracht. Wir reden ja heute über die Amish. Und ich muss auch sagen, ist auch echt, wir hatten ein bisschen Glück mit der Themenwahl. Also ich bin gerade sehr happy, dass wir uns über das mal unterhalten können oder über diese Gruppe, weil ich glaube, gut, muss man jetzt jemandem erklären, ne? Das ist halt irgendwo auch faszinierend und trotzdem ja auch viel, wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, wird es eigentlich nur noch faszinierender.
Ja, das fand ich auch total, ja.
Ja, und wie immer glaube ich, dass man da viel rausholen kann, wenn man sich das einerseits eben, und deswegen sitzen wir zusammen, sowohl religionswissenschaftlich, theologisch wie auch historisch eben anschaut. Und das ist ja gerade bei so einer Bewegung, die ja eigentlich zumindest im 17. Jahrhundert, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja eigentlich ins 16. Jahrhundert zurückgeht, da schon ja irgendwie eine gewisse Tiefe mitbringt. Und da sind dann die zwei verschiedenen Standpunkte oder Winkel.
Sichtweisen. Perspektiven.
Perspektiven
sagt man immer sehr schön, ne?
Ja, das klingt sehr gut.
Genau. Dann nehmen wir das Wort.
Wir haben
die Folge, kann man vielleicht vorab kurz sagen, in zwei Abschnitte auch geteilt, die beide jeweils diese Perspektive haben. Du guckst gleich ein bisschen auf die Geschichte, Entstehung, Verbreitung und ich habe so hauptsächlich den Glauben vorbereitet und genau, da fließt auch sehr viel vom Leben noch mit rein, weil das ja bei den Amish sehr verwoben miteinander ist. Aber genau, das sind so die zwei Blöcke, die wir haben und aber das Ganze wird hoffentlich sehr dialogisch ablaufen hier. Also erwartet keine Monologe, wie bei den Folgen jetzt ja auch üblich war, die wir schon zusammen gemacht haben.
Ja, ich glaube, da sind wir inzwischen ganz gut eingespielt. Ne?
Ja, ich denke auch.
Ja, du hast schon gesagt, wir machen ein bisschen Geschichte vorweg. Ich würde einfach mal so versuchen, den Rahmen zu spannen, wen wir da eigentlich vor uns haben. Ne? Weil es ist ja gerade, ich glaube, bei einer Gruppe wie den Amish nochmal fast ein bisschen wichtiger als vielleicht bei anderen Gruppen, weil denen ja dann oft nachgesagt wird, sie leben ja in der Vergangenheit. Das heißt, schauen wir uns vielleicht mal an, welche Vergangenheit denn das sein könnte. Und ich meine, ich würde auch eigentlich argumentieren, sie leben gar nicht so sehr in der Vergangenheit, sie leben nur ohne gewisse moderne Annehmlichkeiten, das ist was anderes. Aber wenn wir uns mal anschauen, wo die herkam, ich habe es vorher schon durchklingen lassen, streng genommen gibt es die Amish seit dem 17. Jahrhundert. Aber ich glaube, da einzusteigen ist eigentlich zu kurz gedacht, weil wir da schon in die Reformationszeit eigentlich zurück müssen, weil die Amischen ja Teil der Täuferbewegung sind. Und ich meine, du kannst uns sicher gleich noch ein bisschen mehr über die Täuferbewegung sagen. Na, ich meine, du könntest uns wahrscheinlich auch endlos über die Reformation was erzählen. Aber ich glaube, gut, Reformation ist halbwegs bekannt. Ne? Wir hatten Luther, Zwingli, später Calvin, halt so einen Haufen Menschen, die nicht so ganz happy waren mit den Zuständen in der Kirche. Und parallel dazu gab es aber auch damals eigentlich schon, und das fängt wirklich in den 1520er Jahren schon an, also wirklich
sehr früh, ja.
Komplett parallel, kann man sagen. Ne? Jetzt Luther 1517, wann war Zwingli unterwegs, 1520er, also das war wirklich komplett identisch, kann man sagen, kamen eben diese Ideen auf, dass so eine Art von Reformation eben nicht genügt. Da kann man ja auch noch ein bisschen mehr ändern. Und unter anderem auch eine Idee, die ja in der Geschichte, in der Kirchengeschichte immer wieder mal aufgekommen ist, nämlich diese ganz grundlegende Idee der Erwachsenentaufe da wieder ausgegraben hat. Ne? Und und das sind im Prinzip diese Täuferbewegungen. Willst du uns da mal ein bisschen abholen, was die damals so ausgezeichnet hat in der Zeit, also jetzt in den 1520er, 30er Jahren, als das aufkam?
Ja, also ich meine, was der Hauptstreitpunkt war, das sagt ja der Name schon, Täuferbewegung, kann man sich jetzt fragen, was taufen tun doch irgendwie alle. Es war aber so, dass zu Luthers Zeit oder auch, das hat Luther auch sehr stark gemacht, die Kindertaufe sehr weit verbreitet war. Das ist auch das, was heute noch in der evangelischen und katholischen Kirche praktiziert wird. Was heißt weit verbreitet, ist falsch gesagt, es war das Einzige, was es gab, mehr oder weniger. Also es sei denn, es hat sich halt irgendwie mal jemand im Erwachsenenalter erst bekehrt, dann wurde der noch getauft. Aber es waren eigentlich alle Kinder als Säuglinge getauft worden. Und die Täuferbewegung, da war so der Gedanke, dass man man ja Säuglinge nicht taufen kann, weil die können sich ja nicht für den Glauben entscheiden. Das war die Ansicht in dieser Bewegung und ist es bis heute übrigens, also die gibt es ja bis heute, Baptisten zum Beispiel vertreten diese Ansicht, dass man eben sich entscheiden muss für den Glauben, dass der Glaube sozusagen zuerst kommt und dann kann man sich für die Taufe entscheiden. Und das war damals ein Riesenthema. Diese Täuferbewegungen, die wurden aufs Härteste verfolgt. Anabaptisten nannte man diese auch, weil das eine Wiedertaufe war, logischerweise. Das ist heute nicht mehr unbedingt so, weil nicht mehr alle als Kind getauft wurden. Mhm. Aber damals war es logisch, weil alle als Kind getauft wurden. Dann haben die Wiedertäufer gesagt, ihr müsst euch als Erwachsene, wenn ihr euch für den Glauben entschieden habt, dann wieder taufen lassen, weil das dann die gültige Taufe ist sozusagen.
Ah ja.
Und das war was, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, warum das so ein großer Konfliktfall war. Weil man, das war Luther ganz, ganz wichtig, dass die Taufe etwas ist, was von Gott gespendet wird und unabhängig vom Glauben ist. Also dieser Segensgedanke sozusagen im Hintergrund steht, der Taufe. Und Luther hat jetzt gesagt, der Glaube kann wanken, der ist mal stärker, mal schwächer, der kann auch wieder ab, kann auch mal ganz verschwinden. Die Taufe ist aber was nicht wankt, weil es von Gott zugesagt ist, dieser Segenszuspruch.
Okay,
und deswegen kann die Taufe nicht vom Glauben abhängig sein, weil die Taufe etwas ist, was von Gott gestiftet wird und nicht menschengemacht ist. Und da hat er ganz, ganz stark gegen die Täufer argumentiert und die wurden auch aufs Härteste verfolgt. Und bis heute lehnt die evangelische Kirche nicht die Erwachsenentaufe ab, das muss man sagen. Also das hat mit dem Alter der Taufe nichts zu tun. Das hat was mit dem Gedanken der Wiedertaufe zu tun.
Okay,
dass man zweimal tauft sozusagen. Das ist das, was abgelehnt wird.
Das ist auch das Anna in Anabaptist quasi, oder?
Genau.
Das
heißt,
okay.
Ich bin jetzt nicht so firmengriechisch, aber ich glaube, es heißt wieder.
Ja, gehen wir mal davon
Baptismus,
aus.
Baptisten heißt, Baptisterin heißt taufen, genau.
Genau.
Ja.
Okay, man muss jetzt vielleicht auch dazu sagen, die Baptisten, die man heute ja eher noch kennt aus dem amerikanischen Kontext, sind übrigens eine spätere Gruppe wieder. Also auch das ist nicht ganz.
Das ist dann genau später entstanden. Aber der Grundgedanke, dass quasi die Taufe das Bekenntnis zum Glauben ist für eine Person, das ist ähnlich, kann man sagen.
Ja, also genau, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, was damals eben diese Gruppen unterschieden hat, auch von anderen reformatorischen Gruppen. Es kommen noch ein paar andere dazu, ne? Also auch das, was heute die Amish nach wie vor auszeichnet, hat schon in den frühesten Bewegungen da in den 1520ern eine Rolle gespielt. Die Ablehnung von jeglicher Gewalt zum Beispiel, was auch mit einer wirklich ja rigiden Unabhängigkeit von außen einhergeht. Gerade das, was ja die spätere lutherische, reformatorische, protestantische Kirche sehr gekennzeichnet hat, war ja die enge Zusammenarbeit mit Herrschern dann, ne? Also gerade in den Gebieten, die dann übergetreten sind. So etwas konnte man sich da nicht vorstellen. Also es gab da schon einige grundlegende Unterschiede, was eben damals sich herausentwickelt haben. Ja, und was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, die hatten auch Namen, also es gab auch hier Reformatoren, die irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ne? Wir haben da einmal im Süden, über die werden wir heute wahrscheinlich so gut wie gar nicht reden, die Hutterer. Die sind so im südlichen deutschen Sprachraum, unter anderem auch in Kärnten, wo ich herkomme, waren die relativ stark. Und dann im Norden vor allem zuerst vertreten, haben sich dann aber sehr weit ausgebreitet und über die werden wir ein bisschen mehr reden, das waren die Mennoniten. Und die waren halt jeweils benannt nach ihren Begründern, Reformatoren kann man vielleicht sagen, also nach Jakob Hutter und Menno Simons. Jeweils, ne? Ja, und was diese Bewegungen sehr früher dann auch vereint hat und ausgezeichnet hat, ist eben, du hast es schon angesprochen, dass die von allen Seiten eigentlich verfolgt und angegriffen wurden. Also von katholischer Seite sowieso, die waren gegen alles, was da irgendwie abging, aber eben auch von dem, was wir dann später als protestantisch bezeichnen würden, also eben auch von lutherischer Seite, später von calvinistischer Seite, wurden die genauso eben angegriffen, weil eben dieses Anabaptisten-Wiedertäufertum, ja, einfach theologisch nicht denkbar war da. Das war halt einfach, ja. Und ich schätze, man kann jetzt nur da rein interpretieren, dass natürlich auch machtpolitische Sachen da immer mit reinspielen. Ne? Das ist halt so eine.
Ja, klar, wobei ich da dann schon noch mal ein bisschen relativieren würde, weil was heute der Kirche oft zum Vorwurf gemacht wird, dass die Kindertaufe quasi durchgeführt wird, damit die Mitgliederzahlen stabil bleiben, mehr oder weniger, oder nicht so stark zurückgehen. Ich glaube, das war tatsächlich damals kein so richtiges Thema, weil ja alle getauft waren. Also das war ja selbstverständlich. Das war damals noch gar nicht die Frage, ob man sich taufen lässt oder nicht. Also natürlich spielt Machtpolitik bei sowas immer eine Rolle, keine Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dass in diesem Konflikt der Anabaptisten mit den Großkirchen sozusagen die Hauptrolle tatsächlich diese theologische war. Mhm. Also, dass man es einfach theologisch nicht vertretbar gehalten hat.
Ja, ich meinte jetzt auch Machtpolitik eher in der Hinsicht, dass diese noch junge und der wirklich noch nicht jetzt übermäßig stabile Reformationsbewegung da vielleicht halt auch einfach eine Spaltung befürchtet hat. Und
das stimmt auf jeden Fall. Da, genau, ja, wenn man es so versteht, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu.
Könnte ich mir jetzt vorstellen, ist aber eine reine Interpretation jetzt. Ne? Ja, also auf jeden Fall entwickelt sich dadurch ja dann sehr bald ein Trend, der all diesen frühen täuferischen Gruppen dann gemein bleiben würde, auch noch über lange Zeiten, auch die Amish dann noch treffen würde. Nämlich, dass sie sehr bald als Folge dieser Anfeindungen, Verfolgungen in die Emigration gezwungen wurden. Und das hat sich über die nächsten Jahrhunderte eigentlich immer wieder fortgesetzt. Also die Hutterer zum Beispiel sind schon in den 1520er Jahren, also wirklich ganz am Anfang, weggezogen aus dem süddeutschen Raum, oder dem deutschsprachigen Raum. Erst in Richtung Mähren, dann immer weiter Richtung Osten, über Siebenbürgen, bis sie dann irgendwann in Russland waren. Und dann irgendwann im 19. Jahrhundert in die USA und dann später nochmal nach Kanada. Die Mennoniten recht ähnlich, die waren dann zuerst, da kann man sie vom Norden so runter in Richtung Schweiz, Pfalz, Elsass, so diese Ecke, sind dann aber auch in großen Teilen in Richtung Russland abgezogen. Da gab es im 18. Jahrhundert Anwerbungen durch Katharina die Große, wo ja übrigens auch all diese russlanddeutschen Communities herkommen. Und dann später auch in die USA oder nach Lateinamerika. Also da ist wirklich so ein Trend entstanden, dass die eigentlich ständig, wenn nicht auf der Flucht, dann zumindest irgendwie in Bewegung waren. Und in späterer Zeit, vor allem wenn man dann sagen, Auswanderung aus Russland dann in Richtung USA oder zum Beispiel im Fall der Hutterer aus den USA nach Kanada, da war dann immer die Frage der Wehrpflicht eigentlich so die ganz entscheidende, die dann immer dazu geführt hat, so ne, Wehrpflicht geht halt nicht, wegen dem Grundsatz, dass man keine Gewalt ausübt.
Ja.
Und das ist auch bei den Amish so. Und übrigens ein Fun Fact, genau deswegen haben die Amish keinen Schnurrbart. Weil ein Schnurrbart zumindest damals ein sehr militärisches Zeichen war. Und Amish-Männer
cool, das habe ich nicht gelesen, sehr, sehr geil.
Die haben ja bekanntlich einen Vollbart, ne, aber nie über der Lippe.
Ja.
Und hat traditionell eben damit zu tun, dass sie mit der Armee nichts am Hut haben wollten. Ne?
Cool.
Ja, okay, also das war mal so der im absoluten Schnelldurchlauf, so die Täuferbewegung. Ne? Die Amischen spielen zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keine Rolle. Die sind erst viel später dann entstanden, und zwar aus einer der Gruppen heraus, nämlich aus den Mennoniten heraus. Und das ist 150 Jahre, kann man sagen, später erst erfolgt. Also da waren die Mennoniten zu guten Teilen noch im süddeutschen Raum unterwegs, eben Elsass, Pfalz, Teile der Schweiz. Und in der Zeit hat sich ein gewisser Jakob Ammann, heute würde man sagen, radikalisiert. Und er ist dann in der Gegend losgezogen und hat halt gegen gewisse Standpunkte der Mennoniten da auch Stellung bezogen. Schon aus der Gruppe herauskommend, da kannst du sicher ein bisschen mehr dazu sagen. Und hat aber dann begonnen, eben damit Anhänger um sich zu scharen aus diesen Gruppen heraus. Und da gab es ja schon, da gab es einige Auseinandersetzungen. Also eine, die mir untergekommen ist, war eben, dass Ammann der Meinung war, dass nur Täufern der Weg in den Himmel freistünde, was andere Mennoniten zumindest nicht immer so sahen. Ne? Also das war nicht ganz so einfach. Der Umgang mit exkommunizierten Mitgliedern war auch etwas, wo Ammann eine ziemliche Hardliner-Position vertreten hat, was unter Mennoniten auch nicht immer so ganz der Fall war. Ja, also, ja, ein Recht.
Ja, das ist ja, oft so bei so Bewegungen, die dann neu entstehen. Dann muss man sich formen und finden irgendwie. Dann entstehen gewisse Regeln und bestimmte Dogmen auch. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, so sehen wir das nicht. Und dann spaltet sich das wieder ab. Also, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Und das zeigt ja auch die Geschichte bei der Täuferbewegung, dass es dann einfach ganz viele Gruppen gibt, die letztendlich auf diese Bewegung zurückgehen, aber sich irgendwann abgespalten haben und dann eben eine eigene Denomination oder Konfession wurden. Und so jetzt eben auch mit Jakob Ammann. Ja, du hast die entscheidenden Punkte ja schon angesprochen, ja.
Ich meine, das sieht man dann nochmal viel deutlicher dann vielleicht später, ne, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo dann in Amerika diese gesamten Bewegungen entstehen, ne, dieses Great Awakening, was da genannt wurde. Ne. Was du da für teilweise fast schon an den Haaren herbeigezogene Unterschiede findest, einfach nur, dass man eine eigene Gruppe haben kann, das ist ja dann schon irgendwo, ja.
Ja, wobei, ich weiß gar nicht, also nur nochmal kurzer Einwurf, ich glaube, dass das für die Leute damals wirklich auch eine existenzielle Fragen waren, also für uns heute wirkt das wahrscheinlich wie irgendwelche Fitzelkleinigkeiten, wo man dann sagt, irgendwie, wie kann man sich darüber streiten? Aber das hat die Leute damals bewegt. Also,
anscheinend, ja. Ich meine, gut, okay, sowas wie das Shunning, was jetzt bei den Amish noch existiert, ne? Also dieses Meiden von Ex-Mitgliedern, okay, das hat ja auch eine reale Auswirkung. Ne? Aber man muss jetzt ja sagen, selbst als gläubiger Mennonit, der, wobei Mennoniten ja eh gar nicht so ein krasses Himmelverständnis mitbringen wie vielleicht Katholiken, aber okay. Selbst dann könnte es dir doch eigentlich wurscht sein, ob die anderen Christen jetzt sich mit dir im Himmel dann tummeln werden oder nicht. Das ist ja, also ich verstehe, aber vielleicht bin ich da einfach. Fehlt mir da der Blick auf das Ganze, ne?
Dir sind andere Menschen einfach zu egal, Ralf.
Ja, denen sind andere Menschen anscheinend zu wichtig, die Meinung anderer Menschen.
Oder
also,
so.
Also, wenn ich im Himmel bin, ist mir eigentlich egal, wer da noch ist, weil wenn die so da oben unangenehm wären, dann wäre es ja nicht mehr mein Himmel.
Ja, stimmt.
Naja. Auf jeden Fall, genau, das beginnt, und so trennt sich diese amische Bewegung dann im späten 17. Jahrhundert de facto von den Mennoniten ab. Also das als Jahr wird oft 1693 betitelt. Ich würde das jetzt nicht so genau sehen, war ziemlich sicher ein Prozess, oder es war ein Prozess. Und man muss auch sagen, dass heute sich Mennoniten und Amische wieder zumindest eigentlich sehr nahe stehen. Also da werden wir sicher noch drüber reden. In den USA haben die sich ja quasi wiedergefunden und leben oft sehr nah beieinander, und es gibt da ziemlich viel Austausch. Also Amische verwenden ist falsch, aber verlassen sich sehr oft auf Mennoniten, wenn es zum Beispiel um Handel geht. Also Mennoniten können ja, es gibt da auch sehr traditionelle Gruppen, aber tendenziell sind die deutlich offener der Mehrheitsbevölkerung gegenüber, haben eher ein Auto, sind eher mobil, sind eher auch irgendwie in traditionellen Berufen unterwegs und sind sehr auf dem Handel, und da gibt es sehr viel Zusammenarbeit schlicht und ergreifend. Ne? Also das hat sich auch wieder sehr angenähert, muss man auch dazu sagen. Ja, die Migration geht dann natürlich weiter. Ne? Also gut, jetzt sind wir bei den Amischen, das war noch in Europa. Heute denken wir bei den Amischen natürlich überhaupt nicht mehr an Europa. Also mir ist auch nicht bekannt, dass es irgendwie eine nennenswerte Gruppe in Europa noch geben würde.
Nee, ist mir auch überhaupt gar nicht begegnet.
Also vielleicht gibt es da ein paar Verstreute, aber das ist eigentlich irrelevant. Ne? Also die sind dann eben auch immer weiter ausgewandert und eigentlich auch schon ab dem 18. Jahrhundert, also fast direkt nach der Begründung. Das komplexe Gründe wieder, ne? Also das hat jetzt eigentlich weniger mit Verfolgung zu tun gehabt damals, sondern viel mehr mit einer allgemeinen Massenauswanderung, die es einfach gegeben hat. Das war eine Zeit, also gerade in der Pfalz war das wirklich eine ganz miserable Zeit. Da war der 30-jährige Krieg, da gab es dann immer wieder andere Kriege, irgendwelche Erbfolgekriege. Die Region wurde nach und nach immer weiter verwüstet. Die Struktur dort war komplett am Boden. Und es gab immer wieder Hungersnöte und so weiter. Also es sind einfach in der Region generell sehr, sehr viele Menschen ausgewandert. Und so eben auch die Amish. Aber es war jetzt nicht so, dass da nur die Amish ausgewandert sind. Und das war ja auch eine Zeit, wo einfach sehr viele Pfälzer und Pfälzerinnen nach England oder in die britischen Kolonien in Übersee gezogen sind. Also ab 1700 kann man sagen. Und so haben die Amish das eben auch gemacht. Und da hat es dann irgendwann ja eine relativ praktische Neuerung gegeben in eben diesen Kolonien. Weil da ein gewisser William Penn, ein britischer Quäker, da hingegangen ist und eine Kolonie namens Pennsylvania, ganz selbstlos nach sich selbst benannt, hat der William Penn Pennsylvania gegründet. Und das war eben ein Staat, Staat war es noch keiner, aber eine Kolonie, die Religionsfreiheit gewährt hat. Und das war jetzt ein Thema, das eben für die Amischen aus der Pfalz, die da sowieso aus wirtschaftlichen Gründen weg wollten, ein ziemlicher Pull-Faktor war, nach Pennsylvania zu gehen. Mhm. Also kannst du kurz sagen, was eigentlich die Quäker wieder sind, ohne dass wir da jetzt ausufern? Das weiß ich nämlich gar nicht.
Die Quäker, ja, man kann es vielleicht kurz, ohne dass man zu weit ausschweift, sagen, das ist eine Gruppe, die sich extrem gegen Hierarchien, gegen Dogmen, gegen Ämter wendet, die deswegen auch verfolgt wurde damals wegen sehr radikaler Kritik an gesellschaftlichen und kirchlichen Zuständen. Es gibt da kein Bekenntnis, kein Dogma. Sondern der Grundgedanke ist, dass jeder einzelne Mensch Gottes Ebenbild ist und deswegen in jedem einzelnen Menschen auch Gottes Licht zum Scheinen kommt. Und das zeigt sich auch in den Versammlungen dann, also ein Gottesdienst sieht da ungefähr so aus, dass man da, oder eine Andacht, dass man da zusammensitzt, dass viel geschwiegen wird, dass jeder in sich reinhört. Dann liegen oft, habe ich gelesen, während so einer Andacht auch heilige Schriften aus, wie Bibel oder Koran oder Literatur der Quäker. Also man merkt ja auch schon tatsächlich diese Offenheit. Und dann tauscht man sich im Anschluss, also dann kann man da auch noch ein paar Worte sagen, wenn man irgendwelche Erleuchtungen hatte sozusagen.
Okay.
Und im Anschluss an diese Andacht tauscht man sich dann über aktuelle religiöse Themen und ethnische Fragen aus. Also ich würde sagen, spontan, ich war noch bei keiner Versammlung, die gibt es auch in Deutschland, die heißen Religiöse Gesellschaft der Freunde. So hießen die ursprünglich übrigens.
Okay. 1652,
habe ich extra nochmal nachgeschaut, sind die als Religiöse Gesellschaft der Freunde entstanden. Wurden dann, die Quäker war zuerst eine negative Außenbezeichnung. Quäker heißt zittern, erzittern, weil man irgendwie, also eine Deutung, warum die so heißen, ist, dass während dieser Andachten quasi manche erzittert hätten vor Überwältigung, vor dieser Erleuchtung, die sie da haben sozusagen.
Ah, ja.
Und das haben sie irgendwann als Selbstbezeichnung übernommen. Ich würde total gerne mal zu so einer Versammlung hingehen, weil das klingt sehr sympathisch. Also sehr offen, komplett ohne Dogmen und gerade das passt gut in das, was du gesagt hast, dass eben da dann auch entsprechend Religionsfreiheit geherrscht hat.
Ich meine auch, es klingt ja fast meditativ sogar, ne? Also das ist
Ja,
also genau, da hatten dann die Amischen aber bei weitem nicht nur, ne? Da hatten ja ganz, ganz viele Gruppen in Europa. Das war keine gemütliche Zeit für jegliche Nicht-Mehrheitsgesellschaft. Gut, wann ist es je eine gute Zeit für Nicht-Mehrheitsgesellschaft? Aber auch damals war es keine. Das hat viele angezogen, ne? Also Pennsylvania war dann sehr bald so ein Hotspot, wo viele, viele Menschen hingezogen sind aus Europa, aus einer Mischung aus Gründen. Das hat sich dann das gesamte 18. Jahrhundert weiter so hingezogen. Es gab dann vielleicht eine kurze Pause, als dann napoleonische Kriege waren und die Auswanderung schwieriger wurde, aber dann im 19. Jahrhundert geht es ungebremst weiter. Und spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kann man sagen, dass eigentlich alle Amischen, die irgendwann mal in der Pfalz, in der Schweiz, im Elsass gewesen sind, die waren alle in Amerika. Also das war einfach vorbei und waren auch fast ausschließlich in Pennsylvania zu der Zeit. Das heißt, da beginnt jetzt die Geschichte, wenn wir mal grob sagen wollen, 1850, 1860, so um den Dreh. Da beginnt die Geschichte der Amischen, wie wir sie heute kennen. Also eine Gruppe an sehr gläubigen, deutschsprachigen, in Anführungszeichen, also irgendeine Form von deutschsprachigen Menschen, die da in Pennsylvania vor allem gesiedelt haben, oft umgeben von englischsprachigen Nachbarn. Aber ich glaube, auch da muss man zumindest zwei Sachen anmerken nochmal. Nämlich erstmals waren die Amischen zu der Zeit, wenn wir jetzt in den 1860ern einsteigen oder vielleicht in den 1870ern, da waren die in Pennsylvania gar nicht so unterschiedlich wie die anderen Bewohner der Gegend. Also klar, da hat es immer wieder Leute hingezogen und da waren sehr viele Menschen, die Deutsch gesprochen haben oder irgendeine Form von Deutsch. Gerade das Pfälzische, was ja auch im Pennsylvania Dutch, also der heutigen Sprache der Amischen, den stärksten Fußabdruck hinterlassen hat, das war sehr verbreitet. Pennsylvania Dutch war überhaupt eine Sprache, die ja weit über die Grenzen der amischen Bevölkerung hinaus gesprochen wurde. Eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg hin, also von ganz vielen Menschen dort, sogar auch von deutschen Auswanderern, die nicht aus der Pfalz waren, die haben dann auch dieses Pennsylvania Dutch teilweise übernommen, nach ein paar Generationen. Also so eine große Unterscheidung gab es da gar nicht. Es kamen auch die Mennoniten dazu dann, um die Zeit herum, die haben auch wieder irgendeine Form von Sprache gesprochen, also da so, die waren gar nicht so krass isoliert, wie man es heute vielleicht sich vorstellt. Und dann muss man auch sagen, sie haben ja damals noch weder in ihrem Glauben, wie gesagt, ne, Quäkerkolonie, ehemalige, da waren generell sehr viele, ob es Täufergruppen waren, ob es dann eben andere reformatorische Gruppen waren, die sind ja nicht wirklich herausgestochen. Und auch diese große Unterscheidung der Technik hat 1870 de facto noch keine Rolle gespielt, weil es gab ja kaum moderne Technik nach heutigem Standard. Also auch damals kann man eigentlich sagen, war das noch nicht so was wirklich Außergewöhnliches. Und das ist dann halt wirklich erst in den letzten 150 Jahren hat sich das dann langsam so begonnen. Ne? Da kamen dann eben die ersten Neuerungen technischer Art, zum Beispiel das Telefon. Und da hat es dann in amischen Bewegungen eben, weiß nicht, ob du da was dazu sagen kannst, soweit ich es rausfinden konnte, haben die sich halt nach den Aposteln Paulus und Johannes da orientiert und man soll ja in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sein. Und da haben sie dann irgendwie gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwo mal Grenzen ziehen. Das Telefon war das Erste. Da haben dann gewisse amische Gruppen begonnen, das abzulehnen. Und so hat es eigentlich über die nächste Zeit, die nächsten paar Jahrzehnte, so bis ins 20. Jahrhundert hinein, immer wieder neue Teilungen auch einfach gegeben in den amischen Gruppen, wo halt immer neue Neuerungen gekommen sind. Gewisse haben dann gesagt, okay, das übernehmen wir, das passt. Andere haben gesagt, das übernehmen wir nicht. Das war ja eigentlich fast schon ein demokratischer Prozess, kann man sagen. Und man hat sich dann ihnen angeschlossen, was man gerade richtig fand. Und so haben sich dann mit der Zeit eine ganze Gruppe an oder Subgruppen an Amischen herausgebildet. Ne? Also es gibt eben diese Old Order Amish, wie man sie heute nennt, also die eigentlich fast alles davon abgelehnt haben. Es gibt dann aber noch radikalere, die quasi noch weniger Neuerungen wollen, zum Beispiel die Swartzentruber Amish in Ohio. Es gibt aber dann wirklich endlose Abwandlungen von liberaleren Amish, die dann oft dann auch schon ins mennonitische Spektrum wieder drüber gehen. Es gibt sogar sogenannte Amish Mennonites, was auch immer das dann wieder genau ist. Sogenannte Beachy Amish, auch eine sehr liberale Order nach einem Priester namens Beachy in den 20er Jahren. Also, das hat sich...
Da gibt es eine gute Übersicht bei Wikipedia, glaube ich, oder? Hast du die auch gesehen? Wo so eine Tabelle ist mit den ganzen verschiedenen Sorten von Richtungen von Amish oder verschiedenen. Und dann immer so markiert, welche Techniken die ablehnen und so. Also wie präzise das ist, mag ich mal dahingestellt wissen, aber das fand ich ganz spannend mal zu sehen.
Also das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Was ich auf jeden Fall mal in die Shownotes packen würde, ich habe so eine Dokumentationsreihe de facto auf YouTube gesehen von einem amerikanischen YouTuber und der war in Ohio unterwegs und hat dort eben mit Amish gesprochen in, ich vergesse den Namen immer, des Countys, ist jetzt auch egal. Und er hat dort sich dann erst getroffen mit einem Mitglied der Beachy Amish, eben einer liberaleren Gruppe und das war einfach so ein Kerl, der ist ihm da entgegengekommen in Jeans und mit einem Truck, wie man sich das so vorstellt, mit einem Pickup-Truck, hatte ein Handy, hatte irgendwie alles Mögliche, hatte dann aber immer wieder mal so erklärt, wo dann da die Grenzen verlaufen, also sein Handy hat zum Beispiel halt, es war zwar ein Smartphone, aber da wurden fast alle Apps außer Maps und so deaktiviert, also da gibt es dann auch wieder so Abstufungen. Okay. Und dort hat er dann quasi den so als Guide gehabt und der hat ihm dann ein bisschen gezeigt, ja, wie die anderen so drauf sind, welche anderen Gruppen es da gibt, wie das mit den Mennoniten ist. Also ja, das echt ziemlich viele Abstufungen. Die Amish gibt es eigentlich ja gar nicht dementsprechend. Wobei man, soweit ich das jetzt beurteilen kann, sagen muss, die verstehen sich untereinander schon alle ganz gut. Wenn auch je konservativer eine Gruppe ist, desto eher bleibt es dann in ihrer Kirchengemeinde, ne? Also ihre sozialen Beziehungen. Aber ja. Muss auch nicht sein. Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und was man vielleicht am Schluss noch sagen kann, jetzt, wenn wir die Geschichte abrunden wollen, ist, dass die Amish dann dort in der Region in Pennsylvania mit der Zeit halt immer weiter sich ausgebreitet haben. Ist jetzt auch keine große Überraschung, ne? Amish tendieren dazu, sehr viele Kinder zu haben. Und dementsprechend wächst die Bevölkerung tatsächlich auch ziemlich stark an.
7 im Schnitt habe ich gelesen.
7 im Schnitt, ja. Oh ja, Gott, ja. Das ist krass. Oder das hast du, glaube ich, mir geschrieben, ne? Dass sie die am stärksten wachsende religiöse Gruppe der Welt sind oder sowas?
Ja, also zumindest eine der am stärksten wachsenden. Das habe ich tatsächlich gelesen, ja. Also auch heute noch. Das bezieht sich auf heute.
Ja, Irrsinn. Ja. Ja, also wir haben heute weit oder ja, eine Drittelmillion Amische plus minus, also über 300.000 Amische, die im Kern auf, ja, weiß ich nicht, wie viel waren es, 20 Familien zurückgehen, muss man sich denken. Also was das für eine Explosion war.
Ja, ja, ja.
Wir werden sicher noch ein bisschen über die Probleme auch reden, die damit einhergehen. Aber also die sind wirklich enorm explodiert die letzten 150 Jahre über. Was eben auch dazu geführt hat, das habe ich jetzt schon mehrmals angesprochen, dass sie eben nicht mehr nur in Pennsylvania zu finden sind, sondern unter anderem auch in Ohio, aber auch in Indiana und in vielen anderen Bundesstaaten, zumindest in kleineren Grüppchen. Ne? Und die Mennoniten sind dann auch nochmal stark in Kanada vertreten. Da werden wir später noch was hören drüber, aber auch in Lateinamerika zum Beispiel. Also das ist relativ weit verbreitet. Und ja, also das wäre jetzt mal so ein grober historischer Überblick. Und jetzt sollten wir mal dann übergehen und uns anschauen, wie das Leben, der Glaube, die Organisation der Amish dann so in sich ausschaut, oder?
Ja, machen wir sehr gerne. Ich fand es auch total spannend, sich das mal genau anzuschauen. Ich sag vielleicht zunächst ein paar Worte dazu, wie die Amish organisiert sind. Das ist jetzt schon ein bisschen durchgeklungen bei dir, bei dem, was du gerade beschrieben hast. Es ist so, dass die Amish keine Dachorganisation kennen. Also es gibt jetzt keinen Papst zum Beispiel, der immer wieder Lehrsätze präzisiert oder raushaut. Und daran haben die Gläubigen dann zu glauben.
Ich meine, du hast ja schon mit einem Pseudopapst eine Audienz bekommen, aber mit einem Amish-Papst eine Audienz, das wäre was.
Genau. Den gibt es nur leider nicht, genau.
Blöd, ja.
Es gibt also keine zentrale kirchliche Autorität, so kann man es glaube ich sagen, die irgendwie über die Lehre wacht. Und es gibt auch keine kirchliche Hierarchie, die man irgendwie bei Meinungsverschiedenheit irgendwie anrufen könnte. Und das zeigt, dass das Ganze eine sehr, sehr vielfältige Gruppe ist, wie du es ja gerade auch schon beschrieben hast. Mhm. Die letzte Autorität ist letztlich eigentlich immer die einzelne lokale Gemeinde. Und innerhalb dieser Gemeinde dann sind es die erwachsenen männlichen Mitglieder, die dann das Taufgelübde abgelegt haben. Nicht das Taufgelübde, abgeleckt. Sorry.
Es ist ein ganz wichtiges Ritual unter den Amischen. Wenn ein Amischer Mann 18 wird, dann muss er das Taufgelübde ablecken. Und
okay, wenn wir überlegen, ob wir das rausschneiden. Nee, wir lassen es drin, ist auch egal. Also das Taufgelübde abgelegt. Ja, genau. Also was ich sagen will, ist, dass die letzte Autorität der Amish sich immer auf lokaler Ebene befindet. Und entsprechend, es sein kann, dass in einem Ort andere Regeln gelten als im nächsten Ort schon, weil das einfach unterschiedlich ist, auch zwischen kleinen lokalen Gruppen.
Und man muss auch sagen, das ist eine relativ demokratische Angelegenheit tatsächlich. Ne? Also wenn du ein, sagen wir mal, ein Mann bist und das Gelübde abgelegt hast und eben ja damit ein volles Mitglied der Kirche bist, dann hast du da auch eine Stimme. Und selbst wenn da die Mehrheit jetzt irgendwie eine radikale Entscheidung fällt, was ja immer wieder vorgekommen ist, eben mit der Technik zum Beispiel, und du da überstimmt wirst, dann steht es dir offen und es ist jetzt auch nichts, was irgendwie sonderlich negativ gesehen wird, dass du halt einer anderen Gruppe beitrittst. Das ist okay.
Ja.
Also das geht halt auch. Und dadurch werden nicht deine Kontakte zu deiner Familie oder so gekappt, nicht notwendigerweise.
Also, genau, also es ist keine mega dogmatische Gruppe, das kann man glaube ich auch mal festhalten. Die haben zwar ihre Glaubenssätze, ihre festen Glaubenssätze, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie sagen, ich glaube, dass sie im Kern schon glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind natürlich.
Ja, sonst würde es
davon machen. Sind sie sicher überzeugt. Ja. Aber man hat schon einen großen Spielraum an Toleranz gegenüber anderen auch und sagt dann, das ist unser Weg und das ist halt deren Weg sozusagen. Mhm. Gerade wenn es sich um andere Amish-Gruppen oder um Mennoniten handelt. Es ist auch so, dass die Amish keine Kirchengebäude haben, sondern Gottesdienste immer zweiwöchentlich turnusgemäß bei anderen Familien abhalten, die in ihrem Kirchenbezirk sind. Vielleicht an der Stelle nochmal, wir reden jetzt hier hauptsächlich von diesen Old Order Amish. Also das ist genau, gerade weil es so viele Gruppen gibt, wir reden jetzt von denen, die man so vor Augen hat, diese Old Order Amish. Und der Gottesdienst findet in den Scheunen dieser Gemeindeglieder statt. Dann kommt der Gemeindevorsteher, das ist meistens ein ehrbarer Mann, der auch von der Gruppe bestimmt wird, der dann diesen Gottesdienst durchführt. Interessant fand ich, dass das Liederbuch, aus dem die singen, noch aus dem 16. Jahrhundert original ist, unverändert auf Deutsch.
Ja, ja. Irre.
Auch die Liturgie ist auf Deutsch und die Lutherbibel wird auf Deutsch zitiert. Und dann wird die Predigt auf Pennsylvania Dutch gehalten. So 1 bis 2 Stunden dauert die. Diese gesamte Gottesdienstsache dauert so 3 bis 4 Stunden in der Regel. Also das ist schon eine längere Sache. Aber dafür nur alle 2 Wochen.
Ja, gut.
Genau. Sehr interessant fand ich noch, dass die Größe der Kirchenbezirke sehr pragmatisch ermittelt wird. Die entspricht nämlich der Anzahl der Kirchenmitglieder, die durchschnittliche Familie zum sonntäglichen Gottesdienst in der Wohnung oder in ihrer Scheune beherbergen kann.
Ja, das macht den
Und dann Sinn, wird einfach gesagt, Ja, wenn die Scheune jetzt so ist, dass die 200 Personen reinkriegt, wenn die Größe dann da wesentlich drüber geht, dann wird einfach gesagt, so, wir gründen jetzt den nächsten Kirchenbezirk und ihr geht in die nächste Scheune.
Ja, ja. Und man muss also, ja auch sagen, das ist ja alles gar nicht so kompliziert, ne? Diese Scheunen, die werden ja auch, ja. Das ist ja relativ berühmt, glaube ich auch, dass die ja gemeinschaftlich die Scheunen bauen dann in ihren Kirchengemeinden und so eine Scheune wird an einem Tag gebaut. Das ist irre.
Ja.
Also.
Ja, das stimmt. Auch wenn es so ist, dass die höchste Autorität letztlich auf der Gemeindeebene liegt, gibt es doch ein paar Sachen, die man allgemein sagen kann über die Old Order Amish. Zum Beispiel, das ist schon von dir angesprochene, die Ablehnung der Technik. Mhm. Das ist allen irgendwie gemeinsam, in aber ganz unterschiedlichen Abstufungen. Und ich glaube, auch hier kann man sagen, letztlich entstammt diese Ablehnung, so habe ich es zumindest an mehreren Stellen tatsächlich gelesen, entstammt nicht irgendwie einem religiösen Dogmatismus. Also wir lehnen das jetzt aus tief religiösen Gründen ab, sondern eher ein Traditionalismus, ein tiefes Verlangen, davon unabhängig zu sein. Das ist das Motiv, das sich sozusagen immer wieder durchzieht bei den Amish, die Unabhängigkeit von anderen.
Und auch die Bescheidenheit, oder? Das ist schon auch nur so ein Thema.
Ja, natürlich, das ist dann wieder religiös begründet auch, weil der Mensch einfach ein demütiges, bescheidenes Wesen sein soll. Aber, große Motiv, das ich da rausgelesen habe, ist, dass man sich nicht von anderen abhängig machen will. Dass das auch was ist, was geschichtlich geprägt wurde durch diese Geschichte der Amish, die immer wieder verfolgt wurden und dann irgendwie sozusagen diese Tradition tief bewahren wollen, unabhängig zu sein.
Ja.
Es gibt also jetzt keine religiösen Einwände in dem Sinne gegen Elektrizität oder moderne Technik, dass man sagt, hier in der Bibel steht, aber wir dürfen keine Elektrizität benutzen oder keine Traktoren, sondern es ist der Schutz der eigenen Gemeinschaft und der eigenen Kultur und die Bewahrung dieser traditionellen Lebensweise, die die Amish eben konsequent durchziehen.
Krass prophetisch, wenn in der Bibel was über Traktoren stehen würde. Also das ist eher dann bei Nostradamus zu finden vielleicht.
Genau.
Muss man nur
richtig lesen. Danke für die Klarstellung nochmal. Genau. Ja, also und was ich auch spannend fand, ist, dass es im Prinzip keine so grundsätzlichen Verbote gibt von Alkohol oder Tabak. Das könnte man ja auch erwarten, dass die dann auch solche Reinheitsgebote haben. Das gibt es da nicht. Und natürlich muss man sagen, es ist so, dass die jetzt keinen ausschweifenden Lebensstil führen. Das hängt mit der Demut zusammen, die du gerade genannt hast, diese Bescheidenheit. Mhm. Aber bei dem, wie ich mich jetzt mit dem Glauben auch der Amish beschäftigt habe, ich muss sagen, was so ethische Vorschriften angeht, findet man bei manchen evangelikalen Gruppen deutlich krassere Vorschriften. Also wir werden nachher noch kurz auf dieses Rumspringen eingehen, diese Zeit, wo die Jugendlichen ein bisschen mal die Welt entdecken dürfen. Da ist auch tatsächlich, was sexuelle Erfahrungen angeht, gibt es einen gewissen Rahmen, den die haben. Also das ist nicht so, dass man da ganz krass dogmatisch ist. Die Grundlage der Amish des Glaubens ist natürlich zum einen die Bibel. Das ist so das Dokument, auf das sie sich beziehen. Und zum anderen gibt es ein paar Bekenntnisse. Ich möchte auf beide Punkte kurz ein bisschen eingehen, weil ich das sehr spannend finde. Mhm. Was die Bibel angeht, ist es so, dass die Amish es ablehnen, irgendwie intellektuell Theologie zu betreiben. Also da kann ich wunderbar verweisen auf meine letzte Folge bei Sekta, was sonst noch war. Was macht man eigentlich im Theologiestudium? Habe ich mit Christian relativ ausführlich darüber geredet, was es bedeutet, wenn man an der Uni wissenschaftliche oder intellektuelle Theologie betreibt. Das lehnen die Amish komplett ab. Also sie lesen die Bibel und sagen, da steht so, also ist es so. Da braucht man nichts hinterfragen, das ist Gottes Wort.
Und sie lesen die Bibel ja auch gar nicht so exzessiv, oder? Also die wird halt im Gottesdienst gelesen. Klar, jeder hat eine Bibel daheim, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Bibelstunden eine sonderlich große Rolle spielen würden.
Also nee, das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht gefunden. Also ich habe gelesen, dass in den Schulen auch immer wieder biblische Andachten oder Texte gelesen werden. Aber dass das jetzt so alltäglich überall alles dominiert, das ist nicht so. Das habe ich tatsächlich auch so empfunden. Ja, aber natürlich hat es eine autoritative Funktion und prägt das Leben der Amish, das kann man nicht bestreiten. Neben der Bibel gibt es dann noch zwei Bekenntnisschriften, die sehr wichtig sind bei den Amish und auf die ich auch kurz eingehen möchte, weil das tatsächlich in der Essenz nochmal zeigt, woran die Amish glauben und wie die Amish auch leben. Das ist zum einen das Bekenntnis von Schleitheim und das Bekenntnis von Dordrecht. Ich sag zum einen ein bisschen was ausführlicher was, zum anderen nur ganz wenig.
Gut.
Das Bekenntnis von Schleitheim, Confessio Schlatensis heißt es auf Latein, das ist die erste ausformulierte Täuferbekenntnisschrift, die es gibt. Die stammt aus dem Jahr 1527.
Okay,
das belegt nochmal, wie früh wir hier sind. Ja, du hast vorhin gesagt, Luther 1510, 1527, 10 Jahre später schon dieses ausformulierte Täuferbekenntnis.
Ja.
da gibt es einige wichtige Punkte, die die Amish wirklich heute noch extrem prägen und die für die Amish auch bindend sind im Prinzip. Zum einen ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Thema der Taufe. Die Taufe wird an drei Bedingungen geknüpft. Zum einen müssen Gläubige über die Buße belehrt werden und die Gläubigen müssen glauben, dass sie ihre Sünden durch Christus, dass die Sünden durch Christus weggenommen werden. Zum zweiten müssen sie in der Auferstehung Christi wandeln, also in diesem neuen Leib, der da mit einhergeht im Glauben. Sie sollen zum dritten auch die Taufe verlangen. Mhm. Also sie sollen tatsächlich bewusst um die Taufe bitten.
Klar.
Die Säuglingstaufe, haben wir vorhin schon gesagt, wird verworfen und zwar tatsächlich als Gräuel verworfen. Da hat man ja immer so schöne Begriffe in diesen antiken, in diesen mittelalterlichen Dokumenten. Genau, also das war dann, da schwingt dieser grundlegende Konflikt mit Luther und der damaligen Kirche durch. Mhm. Dann die Frage nach der Kirchenzucht. Das haben wir auch schon kurz angesprochen. Das war was in der Confessio Statensis auch schon sehr grundlegend geregelt war. Und zwar sehr präzise nach einem Verfahren, das man auch aus dem Neuen Testament ableiten kann, dass wenn jemand gegen Gemeinderegeln verstößt zum Beispiel oder sich versündigt, dann wird er zweimal geheim ermahnt, also im privaten und persönlichen Gespräch. Wenn das dann ohne Folge bleibt und die Person weiter sich versündigt, dann wird er vor der Gemeinschaft öffentlich zur Rede gestellt. Und wenn dann immer noch die Reue ausbleibt, dann kommt es zur Exkommunikation bzw. zum Bann aus der Kirche oder aus der Gemeinschaft.
Nicht übermäßig.
Das soll immer vor dem Abendmahl passieren, diese Exkommunikation. Die Person darf dann nicht mehr am Abendmahl teilnehmen, mit dem Gedanken, dass eben die Gemeinde dann rein bleibt. Also dieser Reinheitsgedanke spielt eine große Rolle auch bei den Amish. Und das ist auch was, was bis heute in diesen Old Order Amish, in den konservativen Gruppierungen so vollzogen wird.
Hm. Auch nach diesem Verfahren. Schon auch sagen kann, im Vergleich zu vielen Gruppen, über die du sonst redest, sonderlich radikal finde ich diese Kirchenzucht jetzt eigentlich nicht. Ne? Ich meine, zweimal nett persönlich ermahnen, dann sogar noch irgendwie eine Möglichkeit, dass man vor der Gruppe was sagt und dann kommt die Exkommunikation. Das sind andere Gruppen schneller, oder?
Also ja, ich denke auch, das sind gewisse Gruppen schneller. Allerdings gibt es zum Beispiel auch bei den Zeugen Jehovas so ein festgesetztes Verfahren, wo dann auch erstmal mit der Person so gesprochen wird. Aber da wird es schneller öffentlich gemacht, glaube ich. Also ja. Ich finde das schon auch kritisch, muss ich ehrlich sagen, sage ich nachher noch was, aber es ist jetzt nicht das Radikalste, was man findet auf dem Markt da draußen.
Ja. So, ja, so meinte ich, ja.
Ja, genau. Und dann ein Punkt noch aus dieser Bekenntnisschrift ist, dass die Gläubigen, nur die Gläubigen am Abendmahl teilnehmen dürfen, also die, die die Gläubigen-Taufe auch erhalten haben, als Erwachsene sozusagen, die sich bewusst dafür entschieden haben. Getauft werden Amische so im Alter zwischen 18 und 21 in der Regel.
Das heißt, Kinder nehmen am Abendmahl nicht teil, okay.
Ne, die Jüngern, so wie ich das verstanden habe, dürfen die noch nicht erst dann, wenn sie die Gläubigentaufe empfangen haben. Und dann wird auch erst verlangt, dass sie im Gehorsam gegenüber den Geboten Christi leben. Also, dass man sich vollkommen auch diesen Geboten unterwirft und diesem Lebensstil der Amish.
Da aus dieser Pause oder dieser Kluft dazwischen ergibt sich ja im Prinzip das Rumspringer. Ne? Also da reden wir nachher noch drüber. Aber das Rumspringer ist ja keine Institution, wo irgendwann mal jemand gesagt hat, so und von 18 bis 21 darfst du saufen gehen und rumvögeln. Ja. Sondern vielmehr ist es halt einfach so, okay, das ist die Zeit, wo die biologisch erwachsen sind, aber eben noch nicht den Regeln der Kirche folgen müssen, weil sie eben noch nicht getauft sind. Ne?
Ja. Ja, genau. Dann ist es so, dass auch diese Absonderung von der Welt in dieser Bekenntnisschrift von Schleitheim schon verankert ist. Also, dass man sagt, dass da festgelegt ist, dass man keine Gemeinschaft mit denen hat, die nicht in Christus sind. Das bezieht sich aus dem damaligen Verständnis vor allem auf die gesellschaftlichen Umstände, auf den gesellschaftlichen Verkehr außerhalb der Gemeinde, auf die politische Verantwortungsübernahme und die Zugehörigkeit zur päpstlichen reformierten Kirche, päpstlichen und reformierten Kirche. Mhm. Das ist auch was man heute noch merkt. Die Amish gehen zum Beispiel nicht wählen. Also die politische Verantwortungsübernahme, das kommt auch aus diesem Bekenntnis heraus schon, ist von Anfang an da verankert. Mhm. Genau.
Sie sagen dann auch so Sachen, kann man sich auch, also das war in dieser Doku immer wieder mal Thema, das kann man sich eigentlich auch von anderen Gruppen vorstellen. Sie sagen dann so, Jesus Christ is our president, we don't have to vote.
Ja. Genau, aber das passt ja wunderbar in dieses Bild, das, wie gesagt, in diesem Bekenntnis schon grundgelegt ist.
Ja.
Dann fand ich noch sehr spannend, dass auch in diesem Schleitheimer Bekenntnis schon drinsteht, dass innerhalb der Gemeinde es nur den Bann als erzieherische und seelsorgerliche Maßnahme geben darf. Also nur dieses, was ich gerade beschrieben habe mit diesem Ablauf, das ist die einzige Art, wie man Mitglieder maßregelt sozusagen. Mhm. Den Mitgliedern dieser Gemeinden ist es untersagt, irgendwie das Schwert zu führen, steht wörtlich drin in dem Bekenntnis, also Gewalt anzuwenden, ist es untersagt, Kriegsdienst zu leisten, das haben wir auch schon angesprochen, ist bis heute so, und sie orientieren sich sehr, sehr stark am Beispiel Christi und seinem gewaltfreien Leben. Also diese Gewaltfreiheit ist auch hier ganz, ganz stark grundgelegt und ein Riesending für die Amish und ganz, ganz wichtig.
Ja.
Dann noch einen Satz, den ich noch spannend fand, auch im Schleitheimer Bekenntnis ist schon grundgelegt, dass die Amish keinen Eid ablegen dürfen. Sie dürfen die Hand nicht zum Schwur erheben, wie es heißt, weil Jesus Christus den Eid für seine Jünger ausdrücklich verboten habe. Und nur Gott allein kann schwören, weil er keine Begrenzungen unterliegt und eben auch diesem Eid immer nachkommen kann und ihn vollkommen erfüllen kann.
Ja. Wobei, ich meine, gut, das klingt jetzt sehr theoretisch, ne, aber das heißt halt natürlich dann schon auch, wird jetzt nicht den größten Einfluss haben, aber wenn irgendwie ein Amish dann doch gerne irgendein Amt ausüben würde, das ist dadurch eigentlich in den USA verunmöglicht, ne? Weil du immer auf die Konstitution oder halt auf die Verfassung irgendwas schwören musst, egal was du machst, vom Bürgermeister abwärts, ne? Also ja, spielt wahrscheinlich schon eine Rolle. Mir fällt gerade auch noch ein, was sie ja auch nicht tun, wir werden danach noch über die Schulzeit reden. In Amerika ist es ja üblich, dass am Anfang des Schultages quasi die Flagge salutiert wird und man Pledge of Allegiance macht. Das machen Amish natürlich genau aus dem Grund auch nicht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, warum sie ja auch eigene Schulen wollen, weil das in öffentlichen Schulen zwar eigentlich auch nicht verpflichtend wäre, aber naja.
Da eben gemacht wird, ja.
Gruppenzwang, ne? Genau. Das geht halt auch nicht, ja. Also das spielt schon tatsächlich eine Rolle.
Ja, ich war übrigens, ich habe ja ein Auslandsjahr in Amerika gemacht, da gab es auch jeden Morgen diesen Pledge of Allegiance. Ich bin dann auch immer aufgestanden und habe nichts gesagt.
Ja.
Habe mir davon miteinander aufgestanden. Aber ja, genau, das spielt da eine große Rolle. Ja, dann gibt es noch das Dordrechter Bekenntnis von 1632, also über 100 Jahre jünger. Das ist im Prinzip, ja, nochmal so ein allgemeineres Bekenntnis, auf das sich auch viele Mennoniten beziehen. Da möchte ich mal einen kurzen Artikel vorlesen, wenn es okay ist für dich, dass ich was vorlese.
Aus diesem Artikel
tatsächlich wörtlich, weil der auch nochmal ganz deutlich einen Punkt macht, der einfach für die Amish sehr, sehr wichtig ist. Ich lese vor, 5. Artikel von der Rache und Gegenwehr. Was die Rache angeht, dem Feinde mit dem Schwert zu widerstehen, davon glauben und bekennen wir, dass der Herr Jesus Christus seinen Jüngern und Nachfolgern alle Rache und Widerrache untersagt und verboten hat. Stattdessen hat er geboten und befohlen, niemandem Böses mit Bösem, noch Scheltwort mit Scheltwort zu vergelten, sondern das Schwert in die Scheide zu stecken oder, wie die Propheten geweissagt haben, Pflugscharen daraus zu machen. Daraus verstehen wir, dass wir daher seinem Beispiel, seiner Lehre und seinem Leben zufolge niemanden beleidigen, Verdruss oder Übel antun mögen, sondern uns vielmehr gebührt, aller Menschen höchstes Wohlergehen und Seligkeit zu suchen. Und wenn es die Not erfordert, um des Herrn Willen zu fliehen, von der einen Stadt oder Land ins andere, ja auch den Raub unserer Güter zu erleiden, dennoch niemanden zu beleidigen. Und da man geschlagen wird, lieber die andere Backe hinzuhalten, als sich selber zu rächen oder zurückzuschlagen. Also ich weiß nicht, was du denkst, aber ich finde das einen sehr krassen Artikel irgendwie, weil es diese radikale Gewaltlosigkeit sehr deutlich macht.
Und vor allem die Konsequenzen aufzeigt, ja. Also wirklich so, was das konkret bedeutet auch, ja.
Und schwingt auch sehr diese geschichtliche Erfahrung durch, der Flucht und die da anklingt. Mhm. Und trotzdem auf diese Gewaltlosigkeit man sich besinnt. Und ich werde am Ende der Folge auch nochmal eine kurze Geschichte erzählen, wo das auch, die noch nicht so alt ist, die keine 20 Jahre alt ist, wo das nochmal sehr, sehr deutlich wird, diese Gewaltlosigkeit.
Oh ja.
Und diese Grundeinstellung der Amish. Was die Theologie und den Glauben betrifft, lässt sich sonst gar nicht so viel mehr sagen, glaube ich. Also, ich habe schon gesagt, eine intellektuelle Beschäftigung mit dem Glauben an sich wird abgelehnt. Das widerspricht der Demut und der Bescheidenheit, die typisch ist für den Glauben der Amish. Ganz wichtig ist, dass der Glaube sich in der Tat erweist und nicht am Wort erkennbar sein soll. Also das heißt, wir handeln so, wie wir glauben. Das ist nichts, irgendwie wir sagen das eine und tun das andere, sondern in der Tat muss sich der Glaube beweisen. Mhm. Und es ist tatsächlich wahrscheinlich auch so, dass wenn man einen Amish-Mann oder eine Amish-Frau fragen würde nach irgendwelchen theologischen Büchern, die einführen in den Amish-Glauben oder in die Amish-Theologie, da wird man wahrscheinlich ziemlich schräg angeguckt werden.
Oder vielleicht wird man eingeladen in den Gottesdienst oder so.
Genau, da wird gesagt, schau dir unser Leben an, so, das ist unser Glaube. Also oder es wird auf die Bibel verwiesen, das ist unser Wort, an das wir glauben. Also sehr pragmatisch, sehr basic, kann man glaube ich sagen. Interessant finde ich auch noch den Punkt, dass über das Jenseits anders als in manchen anderen oder in vielen anderen Religionen, relativ wenig gesprochen wird. Weil da ganz klar gesagt wird, das Jenseits, das ist eine Sache Gottes. Da können wir nichts drüber sagen. Die Amish sind eher auf dem Standpunkt, dass das irdische Leben jetzt sich der Autorität Gottes unterwerfen soll, dass man hier sich an diese Vorgaben halten soll, dass man hier nach biblischen Maßstäben leben soll. Und über das Leben nach dem Tod haben sie relativ wenig konkrete Ideen und Vorstellungen. Mhm. Da geht man davon aus, dass es irgendwie ein guter Ort ist, auf dem es ewig Licht und wahres Glück gibt. Und dass es vielleicht einen schlechten Ort gibt, für, in dem immer Finsternis und bitterer Schmerz herrscht. Also dieses Himmel-Höllen-Gedanke, den gibt es schon. Das wird auch aus der Bibel abgeleitet. Aber das spielt jetzt für den Glauben im Hier und Jetzt für die Amish eine sehr untergeordnete Rolle. Mhm. Also es ist dieses dualistische, was ich damit sagen will, ist, dass dieses dualistische Weltbild ist schon ein bisschen angelegt, aber das spielt jetzt in der im Alltagsleben der Amish keine unfassbar große Rolle, dass man die ganze Zeit sagt, alle da draußen sind verloren und wir hier sind die Glückseligen, die nachher im Himmel landen werden. Also dieses rein exklusivistische findet man in anderen Gruppen auch deutlich stärker als bei den Amish. Amish, jetzt fange ich auch schon damit an, das falsch auszusprechen. Ganz wichtig ist noch, dass die Amish keine Mission betreiben. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Es ist keine missionarische, keine evangelistische Gruppierung. Sie haben die Überzeugung, dass sie durch ihr eigenes Verhalten und ihre Lebensweise ein Vorbild abgeben und die anderen eben der Gnade Gottes überlassen werden. Das Schicksal, was mit den anderen passiert, ist in Gottes Händen letztlich. Das passt ja auch zu diesem Jenseitsbild, was ich gerade beschrieben habe. Und da ist nochmal ganz spannend, wenn man dann sagt, die Amish sind jetzt eine der am stärksten wachsenden Religionsgemeinschaften heute. Das ist tatsächlich deswegen, weil sie so viele Kinder haben. Das hat mit Mission rein gar nichts zu tun. Und das ist auch, du hast vorhin schon gesagt, es gab etwa 200 Auswandererfamilien und auf diese Auswandererfamilien geht jetzt die große Menge der Amish, die es heute gibt, auch alle zurück.
Ich glaube, ich habe 20 gesagt, was dann doch ein bisschen untertrieben war.
Ja, ja, also ich habe was von 200 gelesen. Wird die genaue Zahl hat vermutlich auch keiner nachgerechnet.
Ja. 20 irgendwo schon
zwischen
krass.
20 und 200. Genau. Genau. Man kann sich vorstellen, dass das auch dazu führt, dass es natürlich genetisch bedingt ein paar Probleme gibt, um es mal so zu formulieren. Es gibt Erbkrankheiten, die Kindersterblichkeit bei den Amish ist zum Beispiel auch höher als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Ja, ja, weil einfach der Genpool eingeschränkt ist. Mhm. Ja. Ich habe noch eine Bezeichnung gefunden von einem Religionswissenschaftler namens Gerald Wilms, der die Amish so beschreibt: Die Amish sind weniger eine religiöse Gemeinschaft als eine ethnische Gruppe, ein kleines Täufervolk des 18. Jahrhunderts, das sich in der modernen Welt so merkwürdig ausnimmt, dass es zunehmend zu einem Anlaufziel für Touristen geworden ist. Hm. Fand ich auch nochmal ganz spannend, also der auch nochmal heraushebt sozusagen, dass es im Prinzip eine ethnische Gruppe auch ist und diese religiöse Komponente da zwar eine große Rolle spielt, aber nicht das große Wesensmerkmal unbedingt ist.
Ja, ich würde auch, also gut, ethnische Gruppe ist immer schwierig. Ich habe da in meinem Studium recht viel damit befasst, ist ein schwer umgreifbares Wort letztendlich. Aber ich kann der Definition viel abgewinnen, weil ich auch glaube, und das wird sicher jetzt auch, oder wurde schon klar und wird sicher noch jetzt weiterhin klar werden in unserem Gespräch, dass der Glaube und die Religionsausübung nicht das definierende Merkmal der Amish sind. Ja. Ich würde sagen, da kann man fast überall sonst hinschauen. Also die Gründe, warum die Amish so stark wachsen, das sind halt, gut, das ist der Kinderreichtum. Und der Grund, warum die Amish nicht aufhören, Amisher zu sein, ist nicht ihr Glaube, sondern ist ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe und ist ihr Identitätsgefühl. Und da spielen andere Faktoren, die Bildung, aber natürlich eben die Familiengemeinschaft, die Kirchengemeinschaft, all das spielt eine Rolle. Der Glaube selbst ist nicht das definierende Merkmal. Also glaube ich, dass da der Herr Wilms einen guten Ansatz getroffen hat. Und
dadurch, dass es keine so festen Dogmen gibt, die wirklich auch gemeinschaftsübergreifend sind oder über die lokale Ebene hinausgehen, ist es natürlich auch schwierig, das als den verbindenden Faktor zu bezeichnen.
Eben, ja.
Also das spielt da schon auch nochmal mit rein, glaube ich. Dass eben es eine große Vielfalt gibt, auch gerade in Einzelfragen, einzelnen ethischen Fragen auch. Da gibt es Gruppen, die sind strenger, dann gibt es Gruppen, die sind weniger streng. Das hängt sehr von der jeweiligen lokalen Ortsgemeinschaft aus ab. Ja. Vielleicht noch ein paar Worte zur Bildung. Du hast vorher schon mal angesprochen, dass die meist auf eigene Schulen gehen. Das ist tatsächlich ja auch der Fall, dass die Old Order Amish zumeist keine öffentlichen Bildungseinrichtungen besuchen, sondern gesonderte amische Schulen besuchen. Da ist es oft so, dass die von jungen, unverheirateten amischen Frauen unterrichtet werden. Das sind selbstverwaltete Schulen, die finanziert werden durch die Schulgelder der Eltern, also die kriegen kein öffentliches Geld, und in denen Kinder verschiedener Klassen und Leistungsstufen auch gemeinsam unterrichtet werden. Ich weiß nicht, hast du da nochmal genaueres rausgefunden, wie so ein Unterricht da aussieht?
Ich beziehe mich da jetzt, man muss immer dazu sagen, das ist jetzt keine objektive Quelle, aber ich beziehe mich jetzt immer auch auf das, was ich da in diesen Videos so gesehen habe, wo eben der mit den Leuten vor Ort ein bisschen geredet hat. Und der war da auch in einer Schule. Erstens muss man, glaube ich, schon noch auch darauf hinweisen, dass das ja ein ziemlicher Kostenfaktor natürlich auch ist. Ne? Also die finanzieren selbst diese Schulen, aber die Amish zahlen ja komplett alle Steuern, die auch sonst alle zahlen in Amerika. Das heißt, die Amish finanzieren das staatliche Schulsystem, nehmen es dann aber nicht in Anspruch. Also das ist eigentlich wirklich schon ein ziemlicher überzeugter Kostenfaktor, den die da auch damit eingehen. Ja, und im Kern ist es ja in der Schule so, also wie du sagst, oft junge Frauen, aber auch junge Männer. Also er hat dort mit einem jungen Lehrer gesprochen, der war sogar ein bisschen älter, der war schon Anfang, Mitte 20, was ja eigentlich unüblich ist, war auch Mitglied der Gemeinde schon, also der hat sein Gelübde abgelegt, aber war eben noch nicht, hatte noch keine Kinder. Deswegen war er nach wie vor irgendwie Lehrer. Ich weiß nicht genau, wie da die Logik damit da war. Ja, vom Inhalt her ist es klassisch, ich hasse ja dieses amerikanische Saying, die drei R's, obwohl nur eins davon wirklich ein R hat, Reading, Writing und Arithmetic. Also halt ja, Lesen, Schreiben, Mathe oder Rechnen. Englisch spielt eine Rolle. Es ist so, dass amische Kinder im Normalfall, bis sie 6 Jahre alt sind, dann gehen sie in die Schule und haben dann 8 Jahre Schulbildung. Bis sie 16 haben die eigentlich kein Englisch gelernt. Also zu Hause wird Pennsylvania Dutch gesprochen. Das ist ja auch noch, das habe ich vorher nicht dazu gesagt, auch noch ein Faktor, der diese in Anführungszeichen ethnische Gruppe zusammenhält, ist ja die Sprache natürlich. Ja. In der Schule lernen sie dann Englisch, sodass ja die meisten auch Old Order Amish heute, wenn auch oft mit Akzent tatsächlich immer noch, absolut fließendes Englisch können. Hm. Das wird auch in der Schule gelehrt. Deutsch aber auch, also zumindest Bibeldeutsch. Pennsylvania Dutch wird nicht unterrichtet. Das ist keine normierte Sprache in keiner Form und wird ausschließlich im Privaten genutzt. Ja, und dann gibt es um den Unterricht herum, also der Unterricht selbst ist dann eben sehr stark aufs Lesen, Schreiben, in Englisch, teilweise in Deutsch und Rechnen. Und also Bibelinhalte und so weiter spielen da gar keine Rolle, aber es wird meist am Anfang des Tages wird gemeinsam gesungen oder irgendwas aus der Bibel gelesen. Aber es wird eigentlich davon ausgegangen, dass die religiöse Bildung eine Sache der Familien ist. Also das spielt da keine allzu große Rolle. Und soweit man sagen kann, zumindest in den Fächern, die da unterrichtet werden, können amische Schulen mit den Vergleichsschulen der Mehrheitsgesellschaft da auch mithalten. Also das wird schon, die lernen da anständig lesen, schreiben und rechnen. Also so ist es auch nicht.
Ja, das habe ich auch tatsächlich gelesen, wobei so Sachen wie dann sowas wie Evolutionstheorie oder so an diesen Schulen nicht gelernt
wird. Ja, das
also
wird man lange suchen,
Das glaube ich auch. Ja. Da fehlt dann schon eine gewisse naturwissenschaftliche Bildung in dem Sinne. Aber diese grundlegenden Lesen, Schreiben, Rechnen, das beherrschen die Amish gut und da sind sie auch mit dem Durchschnitt in Amerika durchaus konkurrenzfähig, muss man sozusagen. Wobei man schon auch sagen muss, also es gibt Soziologen, die dann sagen, dass dieses amische Schulwesen sehr, sehr stark identitätsstiftend ist und einer der größten Faktoren für das Überleben der Amish als eigene Gruppe auch ist. Weil man eben natürlich die Inhalte darauf abstimmt, dass die Kinder und Jugendlichen nachher in der Gemeinschaft zurechtkommen und nicht darauf, dass sie in der Gesellschaft zurechtkommen. Sondern was da gelehrt wird, ist natürlich, dass sie in einer amischen Gesellschaft, in einer amischen Gemeinschaft nachher gut zurechtkommen. Das heißt, solche Dinge wie sowas wie Landwirtschaft oder so spielt da natürlich eine größere Rolle als irgendwelche naturwissenschaftlichen Bildungsdinge.
Ja, ich meine schon gewissermaßen auch so praktische Dinge wie eben, das Englisch ist ja schon so ein Beispiel, ne? Weil es ja natürlich schon so ist, dass die Amish viel mit Englischsprachigen, sie nennen sie ja auch einfach Englisch, die englischsprachigen Nachbarn, ne? The English. Mit denen umgehen müssen auch. Es ist ja so, dass heute die Mehrzahl der Amische tatsächlich nicht mehr in der Landwirtschaft tätig ist, was einfach an dem enormen Bevölkerungswachstum liegt, oft dann im Handwerk und so. Und da sind dann eben dann Möbel, ist ein Riesenfaktor, da sind dann Kontakte zu Englischsprechenden halt einfach wichtig. Ne? Also das hat schon eine praktische Komponente auch irgendwo. Ne?
Ja, das stimmt. Und was an der Stelle vielleicht auch zum Punkt Bildung nochmal zu sagen ist, ist, dass eine höhere Bildung von den Amish auch abgelehnt wird. Also das habe ich explizit auch nochmal auf einer amischen Webseite gelesen, wo drauf steht, dass die Amish keine, in der Regel, es gibt ja immer ein paar Ausnahmen, aber in der Regel keine Colleges besuchen, auch keine Highschool besuchen, weil sie sagen, eine 8-jährige Ausbildung ist genug, das reicht, um ein gutes Mitglied in der amischen Gesellschaft zu sein.
Das zeigt übrigens auch schon wieder die Vielschichtigkeit der Amish, dass es eine amische Website gibt.
Würde ja, man jetzt ja, so
auch nicht
ja,
annehmen, genau. Aber natürlich ja, kann es geben. Es sind halt dann eher nicht die Old Order, die das betreiben oder lesen, aber es gibt so.
Aber umso interessanter war es, dass das als Selbstbeschreibung nochmal auf dieser Webseite, also sicher nicht von den Old Order Amish, dann steht, dass die höhere Bildung abgelehnt wird.
Naja, eben.
Also ja.
Auch bei Liberaleren, ja.
Ja. Also es gibt einfach eine Riesenvielfalt. Ich glaube, das kann schon mal ein Fazit sein dieser Folge. Die Amischen gibt es gar nicht.
Genau. Das kann man echt nicht sagen. Aber eben dieses Schulwesen, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Und das bringt auch den Punkt irgendwie nochmal heim, was wir gerade gemeint haben. Ich finde diesen Begriff ethnische Gruppe wirklich ganz faszinierend da, und weil es irgendwie eine andere Möglichkeit bietet, das Ganze zu greifen. Ja. Dass eben durch die Sprache, durch die Familienbande, durch die Kirchenbande, aber nicht so sehr den Glauben und eben durch diese gemeinsame Erfahrung in den Schulen, und man muss ja auch sagen, das sind ja Einzimmerschulen, fast ausschließlich, wo alle 8 Klassen gemeinsam drin sitzen, also von 6 bis 14. Das ist ja schon auch nochmal etwas, was sehr stark die Gemeinschaft formt. Und das kann man, glaube ich, nur unterstreichen. Und all das zusammen, das baut dann diese Identität als Amish wohl auch irgendwie auf, ne? Und erhält das auch.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Noch ein paar Worte zum Rumspringer. Wie spricht man das eigentlich richtig aus, Ralf?
Wenn ich das wieder wüsste, ne? Also
Rumspringer,
vielleicht, wenn jemand,
man schreibt es mit A am Ende.
Ja, also ich schätze mal, da soll sich mal ein Hörer oder eine Hörerin aus der Pfalz vielleicht melden. Ich glaube, wenn man irgendwie Pfälzisch spricht, dann kann man das noch ganz sauber aussprechen.
Wahrscheinlich,
genau. Ich werde es nicht mal versuchen. Rumspringen heißt es natürlich, aber wie man das ausspricht, ja.
Genau, was ist das? Das ist im Prinzip, du hast es vorhin schon angedeutet, diese Zeit vor der Taufe, die bei noch nicht getauften Jugendlichen, bevor sie das Taufgelübde abgeleckt haben, gewährt wird. Und das ist eine Zeit, in der die Jugendlichen entdecken dürfen, kann man vielleicht so sagen. Also da wird ihnen auch gewisse Freiheiten gewährt. Es wird, die Grundannahme dahinter ist, dass die Eltern einfach immer weniger Einfluss auf das Leben der Kinder auch haben, der Jugendlichen. Mhm. Die dürfen dann auch in Diskotheken gehen, in Bars gehen. Sie dürfen Kontakte zu Nicht-Amish haben. Sie dürfen auch vorsichtig erotische Erfahrungen machen, in gewissen Grenzen. Auch wenn es so ist, dass eigentlich in den allermeisten oder in eigentlich allen amischen Gruppierungen Sex vor der Ehe als Makel gilt. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass es okay ist, wenn man sich zusammen in ein Bett reinlegt oder so. Also das ist, da gibt es auch wieder einen riesen Spielraum, und auch was diese Freiheiten betrifft, sicher große Abstufungen je nach lokaler Regelung. Ja. Aber es gibt diese Freiräume, und die sind oft eigentlich deutlich weniger streng als in vielen evangelikalen Gruppen zum Beispiel auch. Also wo es dann deutlich krassere Regeln gibt, wie das darf man und das darf man nicht. Sondern hier wird eine große Freiheit gewährt im Prinzip. Und es ist so, dass dann erst nach dieser Zeit sich die Jugendlichen für oder gegen die Taufe und damit für oder gegen ein Leben als Amish entscheiden.
Mhm. Und man kann, glaube ich, auch nochmal festhalten, in der Zeit, gerade männliche Amish, wenn die da dann das wirklich wahrnehmen, ist ja nicht so, dass das alle machen, ne? Viele bleiben ja trotzdem am Hof ihrer Eltern, bis sie dann getauft werden. Aber die, die sich entscheiden, wegzugehen in die nächste Stadt, oft ist es dann halt Philadelphia oder was auch immer, ne? Cincinnati, was halt in der Nähe ist. Oder auch nach New York und so, vertreibt es immer wieder mal auch Amish auf Rumspringer. Die Männer tendenziell, die ziehen dann ja auch Jeans und halt so mehrheitsfähige Klamotten und so weiter an. Also das ist dann wirklich so ein ziemlich harter Cut tatsächlich, und das wird auch akzeptiert. Ja. Bei den Frauen tatsächlich deutlich weniger. Also die Mädels, die dann da unterwegs sind, die tragen tendenziell auch während der Rumspringerzeit ihre Kopfbedeckung und so weiter. Da gibt es dann nochmal Unterschiede. Ist dann vielleicht auch wahrscheinlich weniger ausschweifend. Es gibt aber wirklich so, das ist fast schon ein Running Gag oder so eine Legende, die aber anscheinend eine gewisse Wahrheit auch hat. Es gab immer wieder Fälle von Amischen auf Rumspringer, die irgendwie mit Überdosis Crystal Meth und so weiter in Krankenhäusern gelandet sind. Also das kann ziemlich ausarten auch. Also
Klar, wenn man damit keine Erfahrung hat, das hängt ja auch damit zusammen. Du kannst es ja auch gar nicht einschätzen, wie wirkt das jetzt. Und dann nimmst du mal Crystal Meth und dann hast du halt...
Ist auch ein Einstieg in die Drogenwelt mit Crystal Meth.
Ja, genau. Ja, und ich fand spannend, ich habe mehrere Zahlen gelesen, die bewegen sich zu zwischen 3 und 10%, die sich nach diesem Rumspringer gegen eine Taufe entscheiden. Also andersrum gesagt, die allergrößte Mehrheit entscheidet sich nach dieser Rumspringerzeit dafür, in der Amish-Community zu bleiben. Man kann da kritisch anmerken, machen wir vielleicht nachher auch noch, dass es natürlich auch eine Frage ist, wie frei ist diese Entscheidung tatsächlich?
Ja, oder welcher Wissensbasis passiert sie, ne?
Klar. Ja, aber es ist auf jeden Fall mal Fakt, dass nach dieser Rumspringerzeit, nach der Entdeckung der Welt und den Ausschweifungen der Welt, die allermeisten in der Gemeinschaft bleiben und da sich dafür entscheiden. Jetzt haben wir noch gar nicht so viel zu dem Shunning gesagt, weil ich jetzt notiert habe, dass sich dieses Shunning, also das Meiden derjenigen, die ausgestoßen werden auf eine Gemeinschaft, das bezieht sich meines Wissens nach nicht auf diejenigen, die sich nicht taufen lassen. Also wenn sich ein Jugendlicher entscheidet, ich lasse mich nicht taufen, dann betrifft ihn das Shunning nicht. Mhm. Wenn er sich aber entscheiden würde, sich taufen zu lassen und dann nach 10 Jahren oder so irgendwie sündig wird und abfällt und aus der Gemeinschaft ausgestoßen würde, dann würde ihn das Shunning treffen und er würde gemieden werden. Mhm. Hast du das auch so im Kopf, oder?
Ja, so habe ich das auch gelesen, und da kommt auch nochmal ein bisschen diese Querverbindung zu den Mennoniten zum Beispiel wieder rein, die ja da durchaus auch oft, ich weiß es nicht wie oft, aber unter diesen 3-10%, die dann eben nicht die Taufe zumindest in der amischen Kirche machen, ist es ja auch das so, dass einfach viele dann zum Beispiel zu den nahegelegenen Mennoniten gehen, wo man dann halt gewisse Teile dessen, was man da im Rumspringer vielleicht kennengelernt hat, ein Auto ist oft das plakativste Beispiel, dann doch behalten kann. Und da ist es dann so, die werden dann dort Gemeindemitglieder der Mennoniten und haben aber nach wie vor dann wunderbare Beziehungen zu ihren Familien oft, weil ja, sie sind ja nicht geschandt. Sie waren nie Mitglied der Kirchengemeinde der Eltern, sind jetzt Mitglied der nahegelegenen Mennoniten. Ist kein Konflikt, und das kommt auch oft vor. Also das passt da ganz gut rein.
Ja, also beide Seiten okay. Konflikt wahrscheinlich an manchen Stellen schon, kann ich mir vorstellen, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man irgendwie sagt, wir haben hier keinen Kontakt miteinander.
Genau, so rum, ja.
Ja.
Und es gibt natürlich keine gemeinsamen Gottesdienste oder so, ne? Also das nicht, im Alltag scheint das oft zumindest sehr problemlos zu funktionieren.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, was sehr wieder von den lokalen Ebenen abhängt. Also dass es da Gruppen gibt, die da deutlich krasser sind mit der Abgrenzung nach außen, und andere Gruppen, die da mehr Offenheit haben.
Ich glaube, das muss man ja auch nochmal festhalten. Also die Amish sind ja nicht nur sehr divers, wenn man sich diese Liste auf Wikipedia anschaut, welche Untergruppen es gibt, sondern dann innerhalb der Gruppen, ne, wenn du jetzt irgendwie die Old Order oder die New Order oder wie auch immer nimmst, ist halt nochmal jede dieser Gruppen, die dann so 200 Mitglieder hat, dieser Kirchengruppen, ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Ne? Also das kann man
und lehnt andere Technik ab. Also da kann es sein, dass in einem Dorf es okay ist, irgendwie einen elektrischen Kühlschrank zu benutzen, mit Hydraulik gemacht oder keine Ahnung was. Also als öffentliche Netz sind die alle nicht angeschlossen, aber dass man in irgendeiner Form Elektrik nutzt. In einem anderen Ort kann es sein, da lehnt man das voll ab. Also
die haben oft Solaranlagen am Dach und so. Das gibt, das geht. Du darfst nur nicht das öffentliche Netz verwenden.
Ja, und das zeigt aber nochmal, was ich vorhin auch gesagt habe, dass der Grundgedanke dahinter nicht ist, dass man das nicht nutzt. Das ist jetzt nicht die irgendwie keine religiöse Regel, sondern der Grundgedanke dahinter ist die Unabhängigkeit.
So, und um das abzurunden, habe ich jetzt noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Nämlich habe ich im Sommer mit Andreas Moser geredet, den Hörern und Hörerinnen meines Podcasts ist er vielleicht bekannt. Wir haben unter anderem vor kurzem über die Hohenzollern geredet oder auch mal über die Reichsbürger vor einigen Jahren. Und der Andreas ist hauptberuflich Reisender, Vagabund, schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat er mir da so quasi nebenbei erzählt, dass er während einer längeren Reise durch Kanada dort Mennoniten, Old Order Mennonites, getroffen hat, die in vielerlei Hinsicht, also die sind am äußersten konservativen Rand der Mennoniten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Amish und Mennoniten in Nordamerika, die überlappen sich so ein bisschen, wenn man jetzt dieses konservativ bis liberal sich anschauen will, ne? Also es ist zwar so, dass Mennoniten tendenziell nochmal liberaler sein können als Amish, aber der konservative Rand der Mennoniten ist dann auch wieder konservativer als der liberale Rand der Amish. Also das überlappt sich halt so ein bisschen. Ne? Also das waren schon relativ konservative Mennoniten, die er da getroffen hat. Und er hat sie ausgerechnet, was man auch nicht annehmen würde, auf einer Zugfahrt getroffen. Und war so nett, mir da einen kleinen Einblick zu geben, wie er das wahrgenommen hat und wie sich das dann da entwickelt hat, über 36 Stunden Zugfahrt quer durch Kanada. Und das würde ich jetzt gerne mal einspielen, weil ich glaube, es ist ein wirklich schönes Stimmungsbild, wie das aussehen kann, zumindest in einer dieser Gruppen.
Ich habe in Kanada auch viele Leute getroffen, gerade in Manitoba, in dem Bundesstaat, wo diese Reise den Anfang genommen hat, die auch Mennoniten sind. Und die einfach ganz normal leben. Also die zum Beispiel ein Zimmer, das ich gemietet habe in Winnipeg, wo ich 2 Wochen war, hat sich später herausgestellt, war auch eine mennonitische Familie. Okay. Die haben ein ganz normales Haus und ein Auto und Technik und so weiter. Und da haben einen normalen Job und so. Also es gibt, also nicht alle Mennoniten leben wie die Amish oder auf der Farm oder sowas. Ja. Aber eben diese, die ich da im Zug getroffen habe, ja tatsächlich, das waren zum Glück diese altmodischen Mennoniten. Ja. Also es war so, erstens, es war eine sehr lange Zugfahrt. Es war von Winnipeg nach Toronto. Es war für mich der dritte Teil von der Kanada-Durchquerung mit dem Zug. Also insgesamt die Zugfahrt war ewig lang und dieser dritte Teil nur war, ich glaube, 36 Stunden oder sowas, ja, im Zug. Und ich bin ja ein bisschen so ein Sparfuchs und ich habe natürlich keinen Schlafwagen, kein Bett mir gebucht, sondern halt einfach nur einen Sitzplatz. Und als ich gewartet habe im Bahnhof in Winnipeg, plötzlich kamen diese Mennoniten. Es waren so, ich würde sagen, 12, 15 Leute, so ein paar Familien. Und eben ja, alle in dieser Kleidung, mit so Holzkisten, mit so Truhen und so, und mit so Säcken und so. Also es war richtig, wie wenn Leute aus dem 18. Jahrhundert oder so reinspazieren. Ne? Also ich wusste ja, die fahren in die gleiche Richtung, weil nur der eine Zug an dem Tag abfuhr. Und ich wollte halt unbedingt mit denen ins gleiche Abteil, um mit denen ins Gespräch zu kommen, weil man weiß ja, und ich habe das auch vorher schon erlebt, als ich hatte mal in Südamerika mal solche Mennoniten auch getroffen und bin dann nicht ins Gespräch gekommen mit denen. Also die sind nicht zu scharf darauf, unbedingt sich mit jemand anderem zu unterhalten. Und dann habe ich mich halt aber halt, weil wir so ein paar Stunden da rumsaßen, habe ich halt versucht, mich ein bisschen anzufreunden, habe so halt gefragt, ja, wo fahren Sie hin, auch und so weiter. Dumme Frage, ne? Weil es war eigentlich klar, aber also Smalltalk und so. Ne? Und dann habe ich auch noch eine von den Angestellten von dieser Bahngesellschaft habe ich gebeten, dass sie mir einen Platz gibt in dem Abteil, wo die auch fahren, weil ich mir schon gedacht habe, die fahren sicher auch in der billigsten Klasse. Da war ich mir irgendwie sicher. Das war vielleicht ein Vorteil, aber es hat auch gestimmt, ja. Ja, ich habe dann den Einstieg eigentlich dann so gesucht, dass ich halt denen irgendwann mal gesagt habe, also wir haben uns auf Englisch unterhalten, muss ich dazu sagen, und irgendwann habe ich dann gesagt, aber sie sprechen doch Deutsch, oder? Und dann haben sie weiter auf Englisch, haben sie gesagt, ja, wir sprechen so eine Art Deutsch. Ne? Und dann habe ich insistiert und habe gesagt, ja, dann könnten wir doch eigentlich auch auf Deutsch sprechen. Ne? Und das habe ich schon auf Deutsch, glaube ich, gesagt. Ja. Und dann hat dann einer hat dann gesagt, ja, könnte man schon oder irgend sowas dann. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, das ist schon ein anderer Dialekt. Ja. ich bin aus Süddeutschland, das heißt, man konnte es irgendwie mehr, also man ist andere Dialekte gewöhnt und ich war öfter in Österreich und in der Schweiz und so, das ging dann schon. Und das Interessante war vor allem, dass also ich konnte mich mit Einzelnen von denen unterhalten, von den Männern, muss man auch sagen. Die Frauen haben nie mit mir gesprochen. Auf die zwei Tage von den Frauen hat nie sich eine mit mir unterhalten. Die Kinder auch nicht. Die Männer ja. Und mit manchen konnte ich mich ganz gut verständigen. Das war so, wie wenn man mit einem Schweizer spricht. Mhm. Mit manchen war es hart. Aber wenn die untereinander Deutsch gesprochen haben, habe ich nie irgendwas verstanden. Also habe ich gemerkt, dass wenn die mit mir sprechen, dass sie sich schon bemühen. Und wir haben dann eigentlich in so einem Mischmasch gesprochen. Und das Lustige war auch, dass die auch untereinander zum Teil in so einem Mischmasch gesprochen haben. Also die haben dann immer mal wieder, die haben dann dieses Deutsch, dieses irgendwie altertümliche Deutsch gesprochen, aber die haben dann immer wieder englische Wörter gesprochen. Also zum Beispiel Zahlen haben sie oft auf Englisch gesagt, komischerweise. Also wenn es darum ging, wie weit der Zug noch weg ist, wie weit man fahren muss und so weiter, dann, das ist mir aufgefallen. Oder zum Beispiel Tiernamen von Tieren, die es hauptsächlich nur in Nordeuropa, in Nordamerika gibt. Zum Beispiel einer hat mich mal dann während der Zugfahrt hingewiesen auf den Adler, der durch die Luft flog. Und da hat er dann gesagt, schau, da ist ein Bald Eagle.
Nein, die sind nicht bis Toronto mitgefahren, oder?
Die sind nicht ganz bis Toronto gefahren, die sind ein bisschen vorher ausgestiegen. Also das waren verschiedene Familien auch und die sind an unterschiedlichen Stellen ausgestiegen. Und das Interessante war, dass die eine Familie hat gesagt, ja, uns holt jetzt dann jemand ab im Auto und wir fahren noch ein Stück. Und die anderen haben gesagt, ja, wir müssen noch so zwei Tage fahren bis zu unserer Gemeinschaft, irgendwo am, ich weiß nicht, es war irgendeiner von den Seen, ich glaube Lake Superior, aber irgendeiner von den Seen da zwischen Kanada und USA. Und dann habe ich gesagt, wie, zwei Tage mit dem Auto? Und haben gesagt, nee, wir fahren nicht mit dem Auto. Wir werden mit der Kutsche abgeholt. Und da habe ich dann eben gesehen, dass das auch unter diesen Mennoniten, also selbst unter den Mennoniten Alterordnung, gibt es wieder Abstufungen. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, dann, wenn man sich unterhält mit denen über Landwirtschaft, da haben wir haben viel über Landwirtschaft gesprochen, manche verwenden Traktoren, manche nicht. Die meiste Zeit, die ich gesprochen habe, von denen ich am meisten gelernt habe über ihr Leben in ihrer Gemeinschaft, die hatten zum Beispiel keine Traktoren, aber sie kennen halt andere, die Traktoren verwenden. Also sie kennen das durchaus, aber sie denken einfach für sich, das brauchen wir nicht.
Ich meine, natürlich kennen sie, sie sitzen gerade in einem Zug. Ne?
Also. Das stimmt natürlich auch. Ja. Also das mit dem Zug war übrigens auch eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme. Also die Familien teilen sich dort. Es können immer nur 100 Leute in einer Gemeinschaft leben und dann muss ein Teil dann weiter wegziehen. Und deswegen ist eben mal ein Teil von Ontario nach Manitoba gezogen und es sind eben so 2000 Kilometer und die haben die im Winter besucht, weil sie nur im Winter weg können von ihrer Farm, weil im Sommer oder ab vom Frühjahr bis Herbst ist halt Arbeit, ne? Und einfach diese 2000 Kilometer mit der Pferdekutsche durch den Winter, also durch die, und in Kanada, das ist richtiger Winter, das war ihnen zu viel. Und deshalb, dafür haben sie den Kompromiss dann gemacht und nehmen den Zug, aber dafür besuchen die halt auch ihre Familie nur alle 3 Jahre.
Und dann aber den ganzen Winter wahrscheinlich.
Dann den ganzen Winter, die waren 3 Monate waren die dort. Also die waren dann 3 Monate bei dieser Familie. Und wir haben uns da getroffen, das war Ende März oder Anfang April. Und da mussten sie halt wieder zurück auf ihre Farm langsam, ne? Und dann sind sie wieder zurückgefahren eben. Und dann haben sie gesagt, ja, und da, also das sind Kinder von denen, also es ist nahe, enge Familie eigentlich. Ne? Und dann besuchen die halt alle 3 Jahre. Und dazwischen schreiben sie sich, weil die telefonieren auch nicht. Also die haben, die haben keinen Strom, die verwenden kein Radio, kein Fernsehen. Das einzige Zugeständnis an moderne Technik ist eben, also diese Zugfahrt als Ausnahme. Eisenprodukte verwenden sie, die tauschen sie, da gehen sie auf den Markt und da bringen sie dann ihre landwirtschaftlichen Produkte oder Holz und dann tauschen sie das gegen einen Hammer und einen Amboss und Nägel und Sägen und solche Sachen. Und interessanterweise, das andere Zugeständnis ist, sie gehen ins Krankenhaus. Da, mir ist das auch aufgefallen, weil eben, also da war ein Mann war dabei, ich glaube, das war der Älteste, ehrlich gesagt, in dieser Gruppe. Er hat selber gesagt, dass er irgendwie über 80 ist und er ging auf Krücken. Und hat dann erzählt, dass er eben gerade ein neues Knie bekommen hat. Also schon eine durchaus komplizierte Operation. Ne? Und da gehen die dann in ein Krankenhaus und lassen sich operieren. Und da haben die gar keine Probleme damit. Ne? Sein Problem war eher, dass er jetzt nicht mehr arbeiten kann. Also man hat sehr gemerkt im Gespräch, dass Arbeit das Leben dominiert. Und Arbeit ist wirklich, wirklich wichtig, ne, für die Leute. Und der hat irgendwas mit Pferden gemacht. Ich weiß nicht, ob die zugeritten oder Hufschmied oder so, aber ich glaube, er hat auch auf einer Pferderange gearbeitet. Der war richtig niedergeschlagen, dass er gesagt hat, ja, jetzt mit meinem neuen Knie, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit den Pferden arbeiten können. Und der hat dann irgendwie geplant, dass er jetzt Imker wird. Das ist super wichtig, dass man ein produktives Mitglied der Gemeinschaft ist. Ne? Und apropos Gemeinschaft, ja, vielleicht jetzt, dann kann ich das sagen, ne, mit dieser Teilung von den Gemeinschaften. Und das hat eben auch einer von diesen Mennoniten von sich aus erzählt, hat gesagt, ja, wenn wir halt um die 100 sind, dann teilen wir uns und die Hälfte zieht weg, weil die Landwirtschaft mehr Leute nicht trägt. Mhm. Also die Größe der Felder und die Produktion, ne, die wollen sich halt selbst versorgen, die wollen autark sein, bis auf diesen kleinen Tauschhandel, und dann trägt sich das nicht. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, aber wo zieht er denn hin? Ne? Also das ist halt nicht mehr so wie im 18. Jahrhundert, dass man einfach nach Westen zieht und immer sich wieder was Neues nehmen, ne? Und dann hat er mir erklärt, die kaufen Dörfer. Also die kaufen ganze Dörfer, wo die Kanadier letztendlich wegziehen, weil sie in die Stadt ziehen. Also auf dem wirklich, wirklich weiten Land, wo einfach echt nichts mehr los ist und wo niemand mehr leben will in Kanada. Oder halt, das sagen wir mal, das sind 10 Farmen und nur mehr 2 wohnen Leute und die anderen 8 verfallen eh schon. Und dann gehen diese Mennoniten hin und bieten einfach Millionen von Dollar und kaufen das gesamte Land und die gesamte Farm und alles auf, und die Kanadier, die da wohnen, also die nicht mennonitischen Kanadier, ja, die müssen dann auch wegziehen. Mhm. Also die Mennoniten wollen unter sich sein. Und dann kappen sie die Stromleitung, weil das ist ja alles da.
Ja, ja, klar,
das logisch, ist ja das Krasse. Das ist da und das wird dann einfach gekappt oder halt deaktiviert. Und dann leben die da und haben ein neues Dorf. Ne? Und das hat mich so umgehauen, als der eben gesagt hat, ja, dann zahlen wir halt ein paar Millionen. Ne? Und ich habe dann auch später in der Zeitung recherchiert, um auch zu schauen, ob das alles stimmt. Ne? Und tatsächlich, das wird dann manchmal berichtet, also es geht dann in die zig Millionen, gehen diese Kaufpreise. Also diese Leute, die schauen arm aus, ne? Aber die sind halt so produktiv und das ganze Leben dreht sich um Arbeit. Und die geben ja nichts aus. Ne? Also die machen keine Reisen zum Vergnügen, die kaufen kein iPhone, die gehen ins Restaurant, nichts. Ne? Und ja, so wird man anscheinend reich. Das machen wir falsch. Ne?
Ja, da kann man was lernen.
Ja.
Danke, Ralf, für den Einspieler. Ich fand es auch total spannend, das jetzt nochmal zu hören. Ich fand auch nochmal wirklich so ein paar Aspekte, die er genannt hat, wirklich sehr cool, dass auch nochmal hier klar wird, dass es eine große Differenzierung gibt, was Techniknutzung angeht, hat er ja auch explizit angesprochen, dass diese Abschottung nochmal sehr deutlich wird, dieser Reichtum auch, das war mir tatsächlich nicht so bewusst, das fand ich total krass.
Trifft auf die Amish,
dass die ganze Dörfer kaufen.
Ne? Also, auch die Amish, ne? Also der Grund, den viele Amish-Familien da gerade in Pennsylvania County da, oder in Lancaster County in Pennsylvania besitzen, ist Millionen und Millionen an Dollar wert. Also die sind nicht arm, ne?
Ja. Ja, aber es leuchtet ja total ein, dass man sagt, ja, die nutzen ja auch nichts, die konsumieren ja ganz wenig, die produzieren ja alles selber. Und die verkaufen viel, also das ist auch, habe ich auch gelesen, ein Qualitätsmerkmal, die Amische werden als sehr gute Handwerker wahrgenommen, die verstehen ihr Handwerk, die Produkte, die man da erwirbt, die sind wirklich auch hochwertig, haben entsprechenden Ansehen.
Gerade
und entsprechend
Möbel,
kriegen die natürlich Geld und das geht nicht raus. Also,
ja, und dann natürlich hast du den Tourismus, der wurde ja in dem Zitat vorhin erwähnt, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Das ist ja gerade in Pennsylvania wirklich ein Faktor. Am Wochenende kommen die Leute Amish schauen und da das sind ja die Amish sind ja nicht blöd. Ne? Die drehen denen natürlich irgendwelche Sachen an, noch und nöcher. Ne? Da wird ordentlich Kohle gemacht. Also das ist... Ist ein ziemlicher Faktor. Also ja, also auf jeden Fall nochmal danke auch an Andreas für diesen schönen Einblick.
Ja, vielen Dank.
Finde ich sehr sympathischer Blick auf diese Gruppe nochmal.
Ja, mir ist auch irgendwie, gerade in der Erzählung von Andreas jetzt auch die Freundlichkeit der Amish nochmal. Also klar, die waren so ein bisschen zurückhaltend gegenüber Fremden mit dem Reden, aber dann letztlich, wenn man ins Gespräch kommt, sind es sehr freundliche Menschen. Also das ist auch das, was mir begegnet ist immer jetzt in dem, was ich gelesen habe und gesehen habe über die Amish.
Ja, das wirkt so, ja.
Also, der letzte Schritt, Ralf. Sind die Amish eine Sekte?
Lass mich mal raten.
Das ist ja immer die große Frage, die ich am Ende stelle in meinem Podcast.
Ich rate jetzt mal auf Basis der Sektorfolgen, die ich so gehört habe, nein, weil ich glaube, du hast noch nie eine Gruppe als Sekte bezeichnet.
Ja. Ja, doch, es gab welche, da habe ich mich dann tatsächlich durchringen lassen, mich die als Sekte zu bezeichnen. Wenn man es religionssoziologisch betrachtet, kann man natürlich sagen, die Amish sind in gewisser Form eine Sekte. Es ist eine religiöse Gruppierung, die sich bestehenden religiösen Normen und Werten widersetzt, die sich sozialen Instanzen widersetzt, die sich abschottet, die sich auch abgetrennt hat in der Vergangenheit mal von einer größeren Denomination. Allerdings ist es so, dass ich den Begriff Sekte, du hast es richtig angesprochen, sehr, sehr ungern verwende, weil der Begriff Sekte an sich sehr problematisch ist, damit immer schon ein bestimmtes Bild einhergeht, manipulative Dinge einhergehen, ja, und man einfach ein bestimmtes Bild vor Augen hat, das nicht zutrifft und das auch sehr undifferenziert ist. Ich würde sagen, die Amish sind aus meiner Sicht heraus keine Sekte. Ich würde es vielleicht so formulieren, also ethnische Gruppierung fand ich auch schon nicht schlecht, eine sehr abgeschottet lebende Gruppierung, ob es eine Religionsgemeinschaft ist, ja, in gewisser Weise schon, aber mit großen Differenziertheiten drin. Eine Gruppierung, die extremen Wert auf Traditionen legt, die sehr viel Wert legt auf ein authentisches Leben gemäß ihrer Grundsätze, also zum Beispiel diese Bekenntnisschriften. Und ich finde tatsächlich auch bei den Amish nichts irgendwie Heuchlerisches. Also man unterstellt ja solchen Gruppen auch oft so, die haben irgendwelche hohe Ansprüche, denen sie nicht gerecht werden. Und ich würde sagen, bei den Amish glaube ich schon, dass sie denen gerecht werden.
Ja,
oder
Großen
die ziehen
Ganzen,
einfach konsequent durch. Also,
ja, also gerade wenn man sich dann, ich meine, auch in allen Abstufungen, aber gerade dann die konservativere Seite, ich meine, das ist ja jetzt, das stellen die täglich zur Schau, dass sie das durchziehen, ne? Weil das ist ja jetzt kein kleiner Akt, diese, gerade die Technikvermeidung, ne? Also das ist ja.
Und gerade mit der Gewaltlosigkeit habe ich nachher noch ein Beispiel, aber ich möchte noch kurz den Gedanken zu Ende machen. Ich habe noch ein Zitat gefunden von Peter Ester, da habe ich euch das Buch auch verlinkt in den Shownotes. Religionswissenschaft, nee, der ist Soziologe. Und der formuliert es so, der sagt, es ist eine ethnisch-religiöse Subkultur, in der die Absonderung von der Welt gepredigt wird und die sich dadurch deutlich sichtbar religiöse, soziale und kulturelle Bräuche unterscheidet und bewahrt. Also das kann man, glaube ich, auch nochmal, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Zusammenfassung, weil alles dieses religiöse, kulturelle, soziale irgendwie miteinander reinspielt in diese Definition.
Ja, denke auch, ja.
Ich würde sagen, es gibt ein paar problematische Dinge, die ich sehe, ein paar grundsätzlich problematische Dinge. Das möchte ich schon auch nochmal sagen am Ende jetzt. Auch wenn das, wie gesagt, wir haben es jetzt häufig betont, lokal sehr unterschiedlich sein wird, wie streng das gehandhabt wird. Zum einen würde ich sagen, der soziale Druck und die Ablehnung höherer Bildung sehe ich schon als Problem an. Also ich frage mich da, wie frei ist die Entscheidung zur Taufe, wenn quasi das gesamte Leben vorher nur in diesem einen Kontext stattgefunden hat?
Ja.
Dann gibt es diese paar Jahre, das Rumspringer oder diese Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange die ist.
Meistens nicht viel mehr als ein Jahr tatsächlich, wo die das wirklich
machen. Genau. Ja, genau. Also sehr kurze Zeit, wenn man es aufs ganze Leben schaut, auf deren Basis sie dann die Entscheidung treffen sollen, ob sie bei den Amish bleiben oder nicht. Die Frage ist halt, wie gut kann man diese Entscheidung treffen? Sie sind ja auch tatsächlich aufgrund ihrer Ausbildung oft, weil sie höhere Bildung ablehnen, nur auf das Leben in der Amish-Community vorbereitet. Also das sind Dinge, die erklären für mich schon auch, warum diese Absprungsquote so niedrig ist, sage ich mal. Ja. Warum die meisten sich für ein Leben bei den Amish entscheiden, weil vielleicht die Entscheidung gar nicht so frei ist, sondern einfach durch die Umstände, die biografischen Umstände der Jugendlichen oder der jungen Menschen dann eben schon so gelegt sind, dass sie eigentlich, dass die Entscheidung rauszugehen sehr, sehr schwer fällt.
Ja, ich meine, das liegt halt in der Natur jeder irgendwo abgegrenzten oder sich abgrenzenden Gruppe, ne? Also das ist halt einfach der Kontakt.
Klar, das ist jetzt nichts Spezifisches, ja. Aber das ist trotzdem was ich kritisieren würde.
Ja, ja klar.
Ja, also das sehe ich bei vielen Gemeinschaften als problematisch an, diese Abgrenzung. Aber gut, die Amish, muss ich sagen, ist vielleicht noch in einer Abstufung, die ich sympathischer finde als bei anderen. Weil man eben, und das finde ich ja cool, diese Zeit ja hat. Also das zeigt für mich ja auch nochmal einen sehr positiven Aspekt der Amish, dass es diese Rumspringerzeit gibt, dass man den Menschen zugesteht, die Welt kennenzulernen und sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen und sagt, ja, dann geht doch mal und guckt mal. Auch wenn es gewisse Rahmen gibt, das zeigt mir doch, bei den Amish geht es letztlich um die Sache. Die sind von dem, was sie tun, überzeugt. Und die haben da eine gewisse Gelassenheit mit ihren Glaubensüberzeugungen. Das schwingt für mich da so durch.
Die glauben halt auch ernsthaft und die sind eben davon überzeugt, dass ihr Lebensweg ein attraktiver ist letzten Endes. Sie sagen, die Jungen, die können die Welt da draußen ruhig kennenlernen. Wir sind davon überzeugt, dass sie am Ende dann sagen werden, nee, da bin ich lieber daheim bei den Amish. Und ich meine, gut, klar, das hat alles einen Grund, ne? Dass der vorhin genannte Punkt ist dadurch ja nicht irgendwie nichtig. Klar, die tun das auch, weil sie nichts anderes gewohnt sind und das ist klar. Aber trotzdem kann man das als positiven Aspekt schon mal bewerten, dass es diese Möglichkeit gibt, weil eine richtig abgeschlossene Gruppe gibt sowas sicher nicht.
Nee, sicher nicht. Und die Amish könnten ja einfach sagen, wir machen das nicht.
Ja.
Also, dass sie das gewähren, zeigt ja auch schon eine Grundeinstellung der Amish, finde ich. Dann finde ich noch kritisch das, was wir auch schon angesprochen haben, dieses Shunning, dieses Meiden, der Umgang mit Exkommunizierten, auch wenn das bei den Amish sicher wieder abgestuft ist, finde ich es doch schwierig. Auch wenn ich es theologisch sozusagen aus der Binnenperspektive der Amish, macht es natürlich Sinn, wenn man seine Gemeinde reinhalten will. Also das findet man ja auch in vielen christlichen Gruppierungen. Das Thema Kirchenzucht ist auch eins, das in vielen solchen Gruppen einfach eine große Rolle spielt. Ja. Finde ich auch grundsätzlich problematisch, aber bei den Amish vielleicht nochmal ein bisschen abgeschwächter Form.
Ich glaube, man kann schon mal sagen, allgemeine Kirchenreinheit, das ist halt so eine Sache, ne? Das ist sowas wie Rassenreinheit. Wenn man Reinheit hört und das ist kein Reinigungsmittel, dann ist es wahrscheinlich nicht positiv.
Genau, dann sollten die Alarmglocken hochgehen, angehen. Ja. Gut, als Abschluss, ich habe euch die Geschichte jetzt versprochen, die ich nochmal erzählen wollte, weil sie viel sagt, auch nochmal, finde ich, über meine Einschätzung der Amish, eine positive Geschichte sozusagen, obwohl es eine grausame Geschichte ist, aber letztlich einen positiven Aspekt der Amish betont. Ich habe diese Geschichte aus dem Buch von besagtem Religionswissenschaftler Gerald Wilms, Die wunderbare Welt der Sekten. Er ist übrigens auch ein kirchenkritischer Religionswissenschaftler, wenn ich das richtig sehe. Also keiner irgendwie, viele Religionswissenschaftler oder Theologen haben ja dann auch einen kirchlichen Hintergrund. Also er sieht tatsächlich auch die Kirche an sich kritisch. Also man kann ihm nicht nachsagen, irgendwie jetzt hier ein positives Bild von irgendwelchen Gruppen zeichnen zu wollen. Auch wenn ich sage, das kann man bei vielen anderen auch nicht, aber egal, das ist ein anderes Thema. Diese Geschichte zeigt nochmal, dass es nicht nur um Lippenbekenntnisse geht bei den Amish. Was ist passiert? Es war im Oktober 2006, da ist ein schwer bewaffneter Mann in eine kleine Amish-Schule gestürmt, in Nickel Mines, das ist eine winzige Siedlung im Lancaster County in Pennsylvania. Dieser schwer bewaffnete Mann hat die Erwachsenen und die Jungen aus dem Schulraum geschickt. Also wir haben schon diese einen Raumschule angesprochen, da wurden die dann rausgeschickt. Dann hat er die 10 verbliebenen Mädchen gefesselt, die noch in diesem Raum saßen. Die waren zwischen 6 und 13 Jahren alt. Dann, weiß nicht, was dann genau passiert ist, eine Dreiviertelstunde nach diesem Ereignis, nach dem Überfall, hat er dann das Feuer auf die Mädchen eröffnet und anschließend sich selbst getötet. Daraufhin sind 5 Amish-Mädchen gestorben und die anderen haben teils sehr schwere Verletzungen erlitten. Also es war offensichtlich ein Amoklauf, Motive sind unklar, man geht von psychologischen Motiven aus. Das war irgendwie ein 32-jähriger Familienvater, verheiratet, der als Milchwagenfahrer gearbeitet hat, selbst in der Gegend gelebt hat, aber mit den Amish sonst eigentlich nichts zu tun hatte. Ja, es gab dann Notizen, die gefunden wurden von diesem Amokläufer, die weisen auf psychopathologische Motive hin. Schuldkomplexe aus der Pubertät und keine Ahnung was, da muss man ja jetzt auch nicht spekulieren. Jedenfalls hat er irgendwie auch ein Problem mit Gott gehabt, an dem er sich rächen wollte, weil seine Tochter 9 Jahre vorher gestorben war. Ja, was machen die Amish daraufhin? Das ist eigentlich das Interessante an dieser Geschichte jetzt. Wie gehen die Amish mit diesem Amoklauf um? Es war so, dass in den Tagen nach der Tragödie die Amish tatsächlich unter Beweis gestellt haben, dass diese Tugend der Vergebung und der Gewaltlosigkeit, dass es nichts ist, was sie nur sagen, sondern was sie tatsächlich leben. Sie haben dem Täter öffentlich vergeben. Schon nach, am Tag nach der Tat haben sie gesagt, Sie vergeben diesem Täter. Sie haben danach mit mehreren Familien an der Beerdigung des Täters teilgenommen. Sie sind hingegangen und haben die Angehörigen des Täters, die ja auch schwer gelitten haben, haben die Familie getröstet und besucht. Sie haben die Witwe des Täters zur Teilnahme an den Begräbnissen der Mädchen eingeladen und sie haben schließlich sogar einen Hilfsfonds, einen finanziellen Hilfsfonds eingerichtet, um die Familie dieses Täters zu unterstützen. Ich fand das eine wirklich krasse Geschichte und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt hörst, aber ich finde, das zeigt wirklich nochmal auf eine ganz deutliche Art und Weise, dass die Amish wirklich Menschen sind, die zutiefst von was überzeugt sind, die auch viel Wert drauf legen, dass eben der Glaube, ihr Glaube, sich nicht nur in irgendwelchen Worten ausfüllt, sondern wirklich in dem, was sie tun und wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und das hat mein Bild schon mal geprägt, jetzt nach der Beschäftigung mit den Amish.
Ja, es ist eine unfassbare Warmherzigkeit, die da bei sowas auch zum Vorschein kommt, ne? Wo man sich halt wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich kann ich mir sowas ja schwer vorstellen. Also ich weiß nicht, wie man wie man kollektiv so eine Reaktion leben kann in so einer schweren Zeit. Das ist schon, das sieht man jetzt wirklich nicht alle Tage. Ne? Also das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und ich glaube auch, dass das die Amish und ihre Glaubenssätze und ihre Lebenswelt, ihre Art zu leben, tragisch, aber doch ganz gut beschreibt. Ne?
Ja. Das ist auch nochmal dieser Grundgedanke, dass quasi Rache keine Aufgabe ist, die den Menschen zukommt, sondern dann im Bild der Amish oder im Weltbild der Amish sagen, die eben Gott wird sich darum kümmern. Wir geben das ab. Also ja. Also fand ich nochmal sehr eindrucksvoll, muss ich sagen, und dachte, ich passe vielleicht auch ganz gut gegen Ende dieser Folge.
Ja, wobei wir jetzt natürlich auf einem unfassbaren Downer enden. Aber gut, okay. Ich mache dir jetzt keinen Vorwurf. Ich vergebe dir hiermit öffentlich. Ja.
Ein bisschen mehr Amish für alle von uns. Ja,
genau.
Ja, man könnte es entweder Downer oder nachdenklich.
Genau, sagen wir, es ist nachdenklich.
Ich sage nachdenklich, es klingt besser als Downer.
Ja. Viel besser. Wir enden nachdenklich und ich glaube, ich schätze, das geht dir ähnlich. Also ich bin aus der Recherche und jetzt auch der Aufnahme der Folge mit viel mehr Respekt vor den Amish rausgegangen, als ich reingegangen bin. Ohne, dass ich jetzt irgendwie das verklären will. Also wir haben Probleme angesprochen, das war sicher nicht alles und gerade wenn man drinnen ist, gibt es für Leute, die da das, ja, die nicht immer der Mehrheitsmeinung sind, sicher tagtäglich große Probleme. Aber es ist halt schon eine Bevölkerungsgruppe da in den USA, die halt ihren Prinzipien sehr konsequent folgt, was man jetzt nicht gerade von allen behaupten kann. Und viele der Dinge, die sie tun, haben erstens in ihrem Weltbild Sinn und sind zweitens auf, wie ich finde, recht sympathische Grundannahmen gelegt. Und da hat die letzte Geschichte das sehr deutlich gemacht. Also ich kann, bis auf die etwas merkwürdigen Einstellungen zum modernen Leben, wenig Negatives über die Amish tatsächlich sagen. Und es wäre wirklich mal interessant, das auch vor Ort zu sehen und mit Leuten zu reden und so. Also stelle ich mir sehr, sehr spannend vor.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur nochmal unterstreichen, auch wenn es natürlich wahrscheinlich individuelle Geschichten gibt, die auch sagen, die auch, ja, ich sag mal, dann deutliche Probleme werden lassen, deutlich werden lassen, die eben in so geschlossenen Gesellschaften oder Gemeinschaften immer auftreten. Mhm. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich habe es ja jetzt gerade mit der Geschichte nochmal versucht zu verdeutlichen, dass mir das eigentlich eine relativ, von den Grundeinstellungen eine relativ sympathische Gruppe ist, auch wenn ich vieles nicht nachvollziehen kann natürlich und auch also vieles ablehne tatsächlich.
Ja, ist auch klar. Es ist schon dieses Element da. Ne? Es gibt auch einen Grund, warum de facto alle Amish reingeboren sind und kaum jemand zu Amish konvertiert. Ne? Ich wüsste auch gar nicht, dass man zu Amish wirklich konvertieren kann. Ne? Man kann sich halt wieder täufen lassen und dann vielleicht irgendwie in eine Gemeinde gehen, aber kommt nicht vor. Ne? Also oder so gut wie nicht. Und
passiert so gut wie nicht.
Macht auch, ist auch nachvollziehbar, warum das so ist. Ne? So, aber Fabian, jetzt haben wir am Schluss noch eine kleine gemeinschaftliche Werbung auf die Hörerinnen vor. Nämlich sowohl du als auch ich haben ja für unsere jeweiligen Podcasts einen Discord-Kanal. Und wir haben uns jetzt gedacht, ein Discord-Kanal dafür, sich eine App zu installieren oder dafür, sich irgendwo anzumelden, ja, das ist halt ein bisschen langweilig. Deswegen sollen einfach jetzt alle mal in gleichen Beide kommen. Dann kann man nämlich die App gleich sinnvoll nutzen. Und ich bin.
Und beide sind total coole Communities. Ja, bei dir und bei mir.
Eben. Bei dir nochmal viel mehr, weil deiner ist ja komplett offen. Bei mir gibt es einen offenen Bereich und dann einen Teil ist ja für meinen Club. Aber auch im offenen Bereich tut sich einiges. Und ich glaube, wenn man schon irgendwie sich einen Account macht, dann kann man gleich mehr rausholen. Das heißt, in den Shownotes findet man auf jeden Fall Links zu unseren beiden Discord-Kanälen und wir freuen uns da über jeden und jeder.
Ja, kommt uns besuchen, kommt mitdiskutieren, auch zum Beispiel über diese Folge.
Genau, ja. Da werde ich mich auch bei dir einschalten, dann nochmal zusätzlich zur Diskussion dieser Folge. Das kann ich schon in Aussicht stellen.
Ist auch ich finde, Discord ist eine sehr gute Möglichkeit, um irgendwie ins Gespräch zu kommen und Feedback zu kriegen. Und da ist auch die Diskussion oft angeregt, weil sich viele mit einschalten. Also das ist, finde ich, tatsächlich ein sehr angenehmes Medium. Gut, Ralf, mir hat es viel Spaß gemacht. War cool. Hat richtig Laune gemacht, diese Folge mit dir aufzunehmen. Und ich traue mich jetzt einfach mal zu sagen, es war sicher nicht die letzte. Es war ja nicht die erste, es ist schon die dritte jetzt zusammen, aber es war sicher auch nicht die letzte, oder?
Na, jetzt reicht's. Nee, absolut nicht. Also mir jetzt auch...
Das Bier noch
und dann ist Schluss. Noch und dann sehen wir uns nie mehr, das war's. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fand auch das Thema irgendwie ein sehr, sehr cooles, was man so in der Kombination super machen kann. Macht immer Spaß. Machen wir auf jeden Fall wieder.
Ja. Wir finden noch mehr
Themen. Ich glaube auch.
Ihr dürft gespannt sein. Und ich sage einfach mal an dieser Stelle danke, dass ihr dabei wart. Und bis bald.
Tschüss.
Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Man hat, denke ich, gehört, dass wir beide Spaß hatten beim Sprechen. Jetzt kommt noch ein kurzer Abschlussblock für die Sekta-HörerInnen speziell, genau, also für euch da draußen. Zum einen natürlich, ihr könnt mir gerne folgen auf Twitter, auf Instagram @Sekta-Podcast ist da mein Name. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr von Sekta weitererzählt, wenn ihr mich auf diese Weise unterstützt, damit mehr Leute Sekta hören. Oder mir Sternchen hinterlasst bei Apple Podcasts oder diversen Podcast-Plattformen, damit Sekta besser gefunden wird. Das freut mich auch riesig. Wer mag, gerne auch ein Sekta Plus-Abo abschließen. Da gibt es dann ein bisschen Bonus-Content, je nachdem, welche Stufe ihr da wählt. plus.sekta.fm oder auch in den Shownotes. Da könnt ihr alle Infos dazu finden. Und jetzt komme ich noch zu dem versprochenen Gewinnspiel. Und zwar, es gibt 3 Ausgaben des Buches True Crime Deutschland Band 3 von Adrian Langenscheid zu gewinnen. Und wir machen das wieder ganz simpel. Ihr schreibt einfach eine Mail an guru@sekta.fm und ihr braucht da nur in den Betreff reinschreiben, Gewinnspiel, True Crime Deutschland oder sowas. Ihr braucht die Mails auch, braucht nichts reinschreiben. Ich werde es nicht schaffen, auf alle Mails zu antworten. Also einfach nur in den Betreff True Crime Deutschland reinschreiben oder Gewinnspiel. Das kann ich dann schon zuordnen und dann kommt ihr dann alle in einen Pool und dann wird da ausgelost, wer eine der 3 Ausgaben gewinnt, beziehungsweise die 3 Personen, die gewinnen. So, genau, ich mache das vielleicht wieder live auf Instagram, also es lohnt sich dann auch auf dem Instagram-Kanal mir zu folgen, dann werde ich da live die Verlosung machen. Einsendeschluss ist der 3. Advent, 23.59 Uhr, das ist der 12. Dezember, 23.59 Uhr, bis dahin könnt ihr teilnehmen, danach werde ich dann in den Tagen nach dem 3. Advent verlosen und dann kommt es auch rechtzeitig bis Weihnachten bei euch an und dann könnt ihr es auch als Weihnachtsgeschenk einplanen zum Beispiel, oder ein Weihnachtsgeschenk an euch selbst machen. Denkt auch an unser HörerInnen-Treffen am 17. Dezember um 20.30 Uhr bei einer gemütlichen Runde mit einem Glühwein. Wir treffen uns digital. Alle, die Lust haben, herzliche Einladung. Den Link zur Videokonferenz findet ihr dann rechtzeitig auf sekta.fm/Termine. Also, ich freue mich, wenn viele von euch da kommen. Ja, und mehr bleibt mir jetzt auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit und wir hören uns bald schon wieder hier bei Sekta. Ciao, euer Fabian.
Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergeschichten.